Herzlich willkommen zu Von Chronographen und Kotzbrocken, dem Edelstein-Podcast, den ihr in eurem Leben gebraucht habt. Wir sind
Jenny
und Julia und sprechen, wie die letzten Folgen auch schon, ganz detailliert über die einzelnen Kapitel von Rubinrot von Kerstin Gier. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass Gwendolyn in einem sehr, sehr großen Haus mit sehr vielen Frauen und vielen abwesenden Vätern lebt und da teilweise ganz weirde Familienverhältnisse herrschen, wurden so ein bisschen über die ersten Mysterien des Zeitreisens aufgeklärt, haben die de Villiers kennengelernt und erfahren, dass Lucy das schwarze Schaf der Familie ist. Und haben jetzt dabei geendet, dass Gwendolyn plötzlich aus der Gegenwart gerissen wird.
Ich bin jetzt auch im richtigen Kapitel. Ich dachte nämlich, dass wir ein Kapitel weiter wären. Ich dachte, wir wären hier ein bisschen schneller vorangekommen und wollte schon über das vierte Kapitel reden. Zum Glück hat Julia mich darauf hingewiesen, dass wir das unfassbar wichtige dritte Kapitel noch gar nicht besprochen haben, weil ich kann euch sagen, hier passiert einiges.
Gemach, Gemach, sage ich da nur. Immer langsam mit die jungen Pferde.
Da wollte ich zu schnell. Wir beginnen das Kapitel direkt mit dem Zeitsprung. Ach nee, es gibt ja noch einen, wir machen den Auszug ja noch.
Genau, und ist jetzt die Frage, wie wir irgendwie unsere Frage zu Anfang unterbringen.
Oh ja, stimmt. Sorry. Und deswegen war ich auch so verwirrt, wer von uns beiden die Frage macht, weil ich habe nachgerechnet und ich so, aber bei Kapitel 4, da bist du doch dran, aber ich habe ja letztens die Frage bekommen. Okay, ich würde sagen, ich frage dich jetzt einfach was. Das ist heute ein bisschen, ist eine wildere Folge, aber wir gehen einfach mit dem Flow, würde ich sagen. Deshalb, Julia, wenn du jemanden aus der Vergangenheit treffen könntest, egal wen, wer wäre das?
Oh, also entweder jemand so ganz, so eine ganz random Person, so irgendwer, der bei so historischen Ereignissen nur so am Rand dabei war. Irgendwie so der Typ, der die Kronleuchter geputzt hat, bevor Ludwig der 14. gekrönt wurde oder so irgendwas. Weil ich, also ich glaube auf jeden Fall so Angestellte von irgendwelchen Adligen oder so, weil ich glaube, die haben so richtig den Tee zu erzählen. Da müsste man sie natürlich dazu bringen, dass sie da unverblümt die Wahrheit sagen. Oder, also ich glaube, so Marie Antoinette finde ich irgendwie echt interessant, weil es über die so auseinanderklaffende Erzählungen gibt, wie die gewesen sein soll, dass ich gerne wüsste, wie es wirklich war. Also da gehen ja die Meinungen und irgendwie die Erzählungen total auseinander, ob die jetzt einfach halt eine sehr für ihre Zeit feministische Frau war und halt ihr eigenes Ding machen wollte oder ob die so total, was ist denn das deutsche Wort für oblivious?
Ich glaube, du kannst auch oblivious sagen.
Sie soll ja so total oblivious gewesen sein, was so die Zustände im Volk und so angeht. Und also da würde ich gerne mal rausfinden, ob das wirklich so war oder ob die eigentlich ganz anders war, als einem erzählt wird. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich würde einfach mal so durch die Bank so die damals als schwierig geklemmten Frauen der Geschichte besuchen wollen. Mhm. Vielleicht auch Queen Elizabeth I. aus unserer letzten Folge.
Ja. Finde ich spannend.
Und wer wär's bei dir? Hast du eine konkrete Person?
Ich finde es auch sehr schwer. Besonders jetzt nach deiner Antwort fühle ich mich sehr dumm. Weil, also ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, oh mein Gott, ich kann einfach, also vorausgesetzt, ich darf auch in Zeiten in der Vergangenheit springen, in der ich theoretisch schon gelebt habe. Weil dann würde ich auf jeden Fall in die Zeit springen, in der One Direction gegründet wurde. Und einfach mit denen sprechen. Oder auf so ein Taylor Swift-Konzert gehen. Wo sie noch ansprechbar war. Aber wenn ich jetzt nach den Regeln des Rubin-Rot-Buches gehe und in eine Zeit springen müsste, in der ich selber noch nicht gelebt habe, ich glaube, dann würde ich entweder so, ich weiß nicht, so die Beatles oder so, mit denen mal quatschen oder auf eine persönliche Ebene gehen und meine Vorfahren treffen. Also ich würde auch super gerne mal wissen, wie tatsächlich meine Urgroßeltern, die ich ja nie kennengelernt habe, so waren. So, wo stamme ich her? Das finde ich, glaube ich, auch spannend, dann auf so eine Stammbaumreise zu gehen.
Ja, voll.
Aber an erster Stelle ist auf jeden Fall One Direction.
Ja gut, aber ich meine, da waren wir ja, also ich meine, natürlich waren wir nicht dabei, als One Direction gegründet wurde, aber ich meine, theoretisch haben wir das ja schon miterlebt.
Ja, also dann wär's ich würde so gerne mit denen sprechen, zu der Zeit.
Ich glaube fast, also ich glaube nicht, dass ich irgendwen treffen wollen würde, der jetzt gerade noch existiert und den ich irgendwie in irgendeiner Form, ich sag mal, anhimmle, in Anführungszeichen. Weil, also ich finde, dass das jüngere Ich von jemandem zu treffen, bedeutet ja auch meistens das dümmere Ich von jemandem zu treffen. Und ja. ich hätte da ganz doll Angst, dass irgendwie dann so Harry Styles einfach grobe Scheiße von sich gibt. Und da irgendwie noch nicht so woke und aufgeklärt und eine Süßmaus, also doch, eine Süßmaus war er wahrscheinlich damals auch schon, aber
ich glaube auch, die ganzen Fanfictions lügen nicht.
Naja, also ich meine, wenn man nach der Fanfiction geht, hier zumindest nach den After-Büchern,
nee.
Dann ist ja Harry Styles.
Das sind nicht die Fanfictions, die ich meine. Oh, gar kein
Also ich muss auch sagen, ich bin da nicht, ich bin nicht so tief im One Direction Harry Styles Game drin. Vielleicht, ich oute mich jetzt, glaube ich, als alte Person, aber das habe ich alles hauptsächlich durch meine kleine Schwester mitbekommen. Aber vielleicht auch einfach, weil ich halt da nicht so die Preference für hatte.
Mhm.
Aber ich glaube, bei allen Leuten, die es quasi jetzt noch gibt, die jetzt noch in der Öffentlichkeit stehen, hätte ich ein bisschen Angst davor, mitzukriegen, was die so vor 10, 15 Jahren so von sich gegeben haben.
Ja, doch, den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen bin ich auch sofort zu One Direction gesprungen, weil ich da nicht mehr so drinne bin. Also ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis, die live zu sehen. Bei Taylor Swift ist das was anderes und deswegen brauche ich sie dann auch nicht unbedingt kennenlernen damals, sondern würde sie lieber jetzt kennenlernen, aber das geht ja nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall mein erster Gedanke bei dieser Frage. Aber ich finde deine Antwort deutlich cooler und deutlich Zeitreise besser. Also ja, du würdest die Zeitreise, das Zeitreisegehen besser ausnutzen als ich.
Naja, was heißt besser?
Anders.
Also ich meine, ich habe das Gefühl, dein Fokus ist wieder mehr so Carla Kolumna-mäßig orientiert. So, über Leute, die halt jetzt noch irgendwie relevant sind. Mhm. Da nochmal recherchieren, wie die eigentlich so mit 15 waren und das einfach aus erster Hand erfahren.
Ja, und du gehst mal wieder eher die geschichtliche Route. Ist ja auch super spannend. Ist einfach so, wie war das damals tatsächlich? Also ich erkenne ein Muster zwischen uns beiden.
Ja, ich bin ja auch eine kleine unprofessionelle Geschichtsmaus.
Ich finde, du klingst sehr professionell.
Dankeschön, vielen Dank. Das hat die Dozentin, die meine französische Literaturgeschichte-Klausur korrigiert hat, hat das anders gesehen.
Boah, nee, gib mir ihre Nummer, das geht so nicht. Okay, wollen wir uns geschichtlich weiterbilden und das Zeitreisebuch anfangen?
Wir bilden uns geschichtlich weiter und gehen gleich erstmal in dieses Zwischenwort-Dingsenbums. Da habe ich nämlich schon den ersten Geschichts-Slash-Linguistik-Fact für uns. Ich lese erstmal diese Zwischennotiz vor. Ex hoc momento pendet eternitas. An diesem Augenblick hängt die Ewigkeit. Inschrift einer Sonnenuhr, Middle Temple, London. Und zu dieser Inschrift habe ich mal unseren Haus- und Hoflinguisten Jan befragt, ob das denn korrektes Latein ist, ob das irgendwie stimmt, diese Formulierung. Und er meinte zuerst, dass es auf jeden Fall kein authentisches Latein ist. Das habe ich auch von mehreren Leuten, die Latein studiert haben, gehört, weil die Satzstellung sehr untypisch für, also Latein aus so der Zeit der Römer und so ist, weil man da zum Beispiel eher das Subjekt, also Eternitas, an den Anfang gestellt hätte. Und auch das Wort pendet eher untypisch ist, weil pendet, also bedeutet zwar hängen, aber mehr so physisch hängen. Also irgendwie der Apfel hängt am Ast oder so, das wäre pendet. Aber hängen im Sinne von abhängen so wie jetzt in der Formulierung, wäre er dependent.
Mhm.
Und von daher schon mal so ein bisschen komisch in der Wortwahl, aber was eben der Haus- und Hoflinguist und auch alle anderen des lateinmächtigen Personen, die ich befragt habe, gesagt haben, ist, dass das sehr authentisches Kirchenlatein ist. Also das,
okay, das passt ja dann auch wieder.
Dass es von der Satzstellung und von der Wortwahl her und so genauso klingt wie wie halt das Latein, das die Kirche sich quasi ausgedacht hat, so ab 1500.
Mhm.
Mir fällt gerade ein, dass es noch extrem schlau gewesen wäre zu recherchieren, ob das da wirklich, also ob es wirklich eine Sonnenuhr gibt, auf der das steht. Oder ob Kerstin hier sich das nur ausgedacht hat.
Also ich hatte nicht direkten Kontakt zu unserem Haus- und Hoflinguisten. Das bedeutet, ich habe den Satz einfach nur bei Google eingegeben. Und alle Vorschläge, die oben kamen, waren alle von Kerstin Gier und Rubin Roth und den Büchern. Von daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass eine echte Sonnenuhr mit dieser Aufschrift existiert.
Hm.
Weil sie sich den Rest ja auch relativ selbst ausgedacht hat. Deswegen würde ich davon ausgehen, eher nicht. Aber haben wir natürlich jetzt nicht kontrolliert. Wäre mal spannend zu wissen.
Das Kapitel beginnt ja damit, dass Gwendolyn quasi in der Vergangenheit wieder aufwacht und uns berichtet, dass ein Oldtimer um die Ecke biegt. Beziehungsweise Gwendolyn weiß ja noch gar nicht so richtig sicher, dass sie in der Vergangenheit ist. Aber wir können es uns denken, dass das ist, was da passiert ist. Und das Erste, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, dass ich es ein bisschen weird fand, dass sie diesen Oldtimer irgendwie als normales Auto klassifiziert hat. Wenn du meinst, weißt, was ich meine?
Nee, tatsächlich nicht.
Also, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, wann Autos erfunden wurden.
Mhm.
Und das Auto wurde anscheinend 1886 erfunden. Das heißt, tatsächlich sehr viel früher, als ich gedacht hätte.
Ja.
Aber ich meine, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass für mich alles, wo noch 1800 vorne dran steht, ist 1000 Jahre her. Und sobald eine 9 mit involviert ist, ist es irgendwie nähere Vergangenheit. Auf jeden Fall habe ich da mal so ein bisschen geguckt, wie Autos damals aussahen. Und ab wann man quasi, oder ab wann die Autos so aussahen, dass ich jetzt sagen würde, ich fände das nicht super krass weird, wenn so ein Auto an mir vorbeifahren würde. Und ich habe dann mal so die Modelle angeguckt und da war es zumindest bei mir so, dass ich ab den Autos so von 1920 sagen würde, ah, okay, das würde ich noch, dieses Auto würde ich sehen und mir denken, aha, das ist ein Oldtimer, also so wie Gwendolyn auch.
Mhm.
Aber eben noch nicht denken, boah, krass, wie kann es sein, dass man damit noch am Straßenverkehr teilnimmt?
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, in welche Zeit sie gesprungen ist. Und ich glaube, das weiß sie selber auch nicht. Und wenn sie dann so ein Oldtimer, also sagen wir einfach, sie ist ins Jahr 1960 gesprungen oder so, dann werden die Oldtimer ja noch deutlich mehr nach Auto aussehen und auch, also bloß weil sie sagt, es ist ein Oldtimer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo da die Grenze ist zwischen schon neuerem Auto und Oldtimer. Das heißt, ich würde auch jedes Auto, das alt aussieht, würde ich erstmal so abstempeln. Und ich könnte mir sehr vorstellen, dass es nur Gwendolyns eigene Wahrnehmung ist. Ah, da buckt ein Auto um die Ecke, das aber irgendwie doch nicht wie ein normales Auto aussieht.
Ich habe mir da aufgeschrieben, dass sie wahrscheinlich in die frühen, also ins frühe 20. Jahrhundert gesprungen sein muss.
Ah, okay.
Ich weiß aber gerade auch nicht mehr so genau, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin.
Lieben wir. Ich würde es jetzt aber als Fakt ansehen.
Ich glaube, da kommen wir ein paar Seiten später dazu, weil sie dann irgendwie drüber spricht, dass es noch keinen Strom gab oder so irgendwas.
Mhm.
Und ich mir das dann so ein bisschen zusammengereimt habe, irgendwie so aus der Kombi von, es gibt schon Autos, aber es gibt noch keinen Strom oder so.
Ja.
Aber das kann auch sein, dass das ein bisschen Bullshit ist. Das können wir dann im Laufe des Kapitels uns angucken.
Ja. Weil ich glaube, vor allen Dingen, was so die Zeitreisen angeht, ist Gwendolyn ein relativ großer unreliable Narrator, oder wie man das auf Deutsch nennt.
Mhm.
Weil sie selber ja so wenig geschichtliche Ahnung hat. Was heißt, dass sie ein altes Auto, glaube ich, sehr, sehr lange als Oldtimer abstempeln würde.
Das stimmt.
Also keine Ahnung, aber ich finde den Satz auch einfach nicht gut. Also der Satz, mit dem das Kapitel beginnt, lautet: Als ich wieder klar sehen konnte, bog ein Oldtimer um die Ecke und ich kniete auf dem Bürgersteig und zitterte vor Schreck. Das finde ich allgemein einfach keinen schönen Satz, weil es soll zeigen, dass sie gerade irgendwie zittert, also Angst hat. Gleichzeitig sieht sie aber zuerst einen Oldtimer und erzählt uns davon. Es ist gleichzeitig auch wenig emotional, obwohl sie Angst hat. Und ich glaube, Kerstin Gier musste irgendwie zeigen, in welcher Zeit wir sind, beziehungsweise, dass wir in der Vergangenheit sind, ohne dass sie dabei auf Gwendolyns Wahrnehmung eingeht. Also, keine Ahnung, ich mag diesen Anfang vom Kapitel einfach gar nicht.
Ja, also ich hätte mir auch irgendwie mehr gewünscht, dass, ja, dass so die Umgebung so in ihrer direkten Wahrnehmung mehr gezeigt wird. Also, also ich glaube, ein paar Sätze später geht sie darauf ein, dass der Boden oder irgendwie der Asphalt unter ihr sich anders anfühlt als vorher. Und das hätte ich eigentlich irgendwie einen cooleren Einstieg gefunden. Also, dass sie quasi landet und auf ihre Finger guckt und dann eben auf die Straße direkt unter ihren Händen und da dann sieht, dass sich die verändert hat oder so irgendwas.
Ja, voll.
Ich meine, ich überlege gerade, wie es im Film ist, da landet sie ja und reißt dann irgendwie gleich aus Versehen irgendeiner Frau den Korb aus der Hand oder so.
Und wird dann direkt als Diebin bezeichnet.
Und also ich meine, die Szene fand ich zwar auch ein bisschen wild, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, man hat sich beim Dreh oder bei der Konzeption dieser Szene nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, in welcher Zeit sie jetzt tatsächlich sein soll. Weil es da ja, irgendwie so, also die Frau, die sie da umrennt, sieht halt aus wie, keine Ahnung, spätes 17. Jahrhundert oder so.
Mhm.
Oder ja, je nachdem. Und der Mann, der sie dann da hochzieht und als Diebin bezeichnet, trägt halt schon so einen Anzug, der also schon fast eher so nach 1920er Jahre aussieht. Und vor allem, das ist mir auch schon beim ersten Mal Filmgucken aufgefallen, dass er irgendwie zu ihr sagt, was machst denn du hier? Also wirklich mit dieser Verkürzung, wo ich dann dachte, so habt ihr es jetzt wirklich nicht geschafft, diesen Statisten oder diesen Schauspieler, der seinen einen Satz sagen sollte, irgendwie so klingen zu lassen, als sei er halt nicht aus 2012.
Du hast vollkommen recht. Finde ich crazy. Jetzt, also es ist mir nie aktiv aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja natürlich. Das zeigt auch nur wieder, wie schlecht einfach diese Filme sind. Weil die sich wirklich, glaube ich, gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass es irgendwie so zeit-accurate ist, diese Zeitreisen, sondern nur auf Spektakel gegangen sind.
Ja, also das war irgendwie grundsätzlich der erste Zeitsprung im Film, war insgesamt einfach ganz wild. Und also vor allem, da gibt es ja dann auch in dieser Zeitsprungsszene im Film, kriegt Gwendolyn ja einfach eine Ohrfeige. Also dieser Mann, der sie da hochzieht, ohrfeigt sie einfach.
Warum denn?
Und also irgendwie, weil sie halt, was weiß ich, widerspricht und er ja denkt, sie sei eine Diebin. Und ich glaube, das soll eben so zeigen, wie krass schnell man früher Leute verurteilt hat und auch wie gefährlich diese Zeitreise für sie ist und so weiter.
Mhm.
Aber sie, vor allem sie reagiert da halt drauf, also sie wird geschlagen und reagiert da drauf nur mit einem, boah krass, du hast gerade echt, also dass sie es einfach eher krass findet, dass sie jetzt gerade jemand einfach geschlagen hat, als und das fand ich da schon irgendwie so weird, weil ich mir denke, so wenn mir jetzt ein fremder Mann einfach ins Gesicht schlagen würde, ich glaube, ich hätte sofort die Panik meines Lebens.
Ich weiß noch, ich fand es irgendwie gleichzeitig super amüsant und auch irgendwie, ja klar, ist man erstmal so verwirrt, wenn einem jemand schlägt. Einfach, weil sowas ja einfach nicht passiert. Aber gleichzeitig war es ein erwachsener Mann, der sie ins Gesicht geschlagen hat. Und dass sie da nicht mehr ausrastet oder Angst kriegt oder was auch immer macht, ist schon krass.
Ja, also ich muss sagen, sowohl hier im Buch als auch im Film fand ich diese Szene irgendwie nicht so cool gemacht.
Also ich glaube, sie haben halt, um ein kleines bisschen was vorwegzunehmen, Gwendolyns zweite Zeitreise, da wird sie als Demon bezeichnet. Und ich glaube, im Film haben sie halt, um es zu cutten, die ersten zwei Zeitreisen quasi zusammengesetzt. Das stimmt. Funktioniert dementsprechend aber nicht, weil in dieser Zeit, in der sie jetzt gerade reist, werden Menschen, bloß weil sie existieren, nicht gleich als Diebe bezeichnet. In der zweiten Zeitreise, in die sie reist, schon eher. Und da hat es auch noch mehr Gründe, dass sie als Diebin bezeichnet wird. Und ich glaube, da hat sich der Film ein bisschen zu viel vorgenommen, weil sie dann doch zu dicht am Buch sein wollten, ohne dicht am Buch zu bleiben.
Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht, dass ja die zweite Zeitreise im Film ganz anders ist als im Buch.
Aber da kommen wir noch zu.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir dann dazu, wenn wir tatsächlich das vierte Kapitel das vierte machen. Kapitel.
Also ich habe es jetzt vorbereitet, ich wäre bereit.
Und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen weird, dass man halt in dem Kapitel jetzt erstmal, also es wird sehr viel beschrieben, wie es da jetzt drumherum aussieht. Also dass der Magnolienbaum, den sie eben kurz vorher noch auf der Straße gesehen hat, der eben vorher noch geblüht hat, jetzt weder Blüten noch Blätter hat und sie sich nicht mal mehr sicher ist, ob es der gleiche Baum ist und ja, irgendwie Pfützen verschwunden sind, die vorher da waren, keine Verkehrsschilder mehr da sind und die Straßen eben ganz krumm gepflastert sind, die Straßenlaternen anders aussehen und so weiter. Und irgendwie ist mir da viel zu viel, wir lesen, was Gwendolyn um sich rum sieht und viel zu wenig man merkt, was Gwendolyn fühlt.
Finde ich auch, definitiv das viel zu viel beschrieben. Ich hätte es cooler gefunden, wenn die Beschreibungen einfach keinen Sinn ergeben würden, die sie sagen würde. Weil anstatt, dass sie erklärt, dass die Pfützen anders waren oder so, wäre es irgendwie cooler, wenn sie einfach, ich habe gerade kein Beispiel im Kopf, aber in einem Satz danach sagt sie halt, tief in meinem Inneren schwante mir Übles, aber ich war noch nicht so weit, diesen Gedanken zuzulassen. Das heißt, dass sie weiß, was gerade passiert, aber auf diesen Gedanken, was gerade passiert, nicht eingehen möchte. Und das finde ich einen super spannenden Aspekt und auch sehr cool eigentlich, weil sie ist nicht so dumm. Das heißt, sie weiß, dass sie gerade in der Zeit gesprungen ist. Sie möchte das aber nicht wahrhaben.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen fühlt sie nicht so viel, während sie analysiert, wo sie ist. Aber ich hätte diese Analyse dann lieber ein bisschen abstrakter gehabt, wenn das Sinn macht.
Ja, oder halt, dass man sagt, also dass man diesen Gedanken wirklich ein bisschen also ein bisschen näher auf diesen Gedanken eingeht und quasi uns mitnimmt, wie sie darüber nachdenkt, so ja, könnte es sein, dass ich jetzt hier, nee, das kann nicht, also dass man quasi miterlebt, wie sie diesen Gedanken einfach sofort wegdrückt und dann kann sie ja, um eben zu unterdrücken, dass sie daran denkt, dass sie in der Zeit gesprungen sein könnte, kann man sie ja die ganze Umgebung analysieren lassen und irgendwie sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal genau an, was um mich rum ist.
Hundertprozentig, das wäre so viel besser.
Und das dann darum, und also grundsätzlich finde ich auch, dass, das ist mir jetzt bei den folgenden Kapiteln auch noch so ein bisschen aufgefallen, dass Kerstin Gier ein bisschen sparsam damit ist, Gefühle und deren Auswirkungen auf den Körper zu beschreiben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil ich gerade den Vergleich habe, weil ich halt sowohl jetzt diese Bücher, also die Rubinrot und so Bücher gerade lese und auf der anderen Seite aber auch gerade angefangen habe, die Hunger Games Bücher nochmal als Hörbuch zu hören.
Und ich auch.
Und Suzanne Collins ja ganz viel so irgendwie die körperlichen Reaktionen beschreibt und irgendwie so, wie sich die Sicht verändert, wie der Puls steigt, wie sich die Muskeln anfühlen und so weiter.
Ja, stimmt, da hast du recht.
Und das halt was ist, was Kerstin Gier ganz wenig macht und mir das manchmal so ein bisschen fehlt. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man beschrieben bekommt, welche körperlichen Auswirkungen diese Aufregung auf Gwendolyn hat.
Ja,
Stattdessen ja, erzählt sie uns, dass sie am Teeladen vorbeiläuft, wo sie sonst die Prince of Wales Kekse kauft und so.
Man fühlt, also es fühlt sich dann einfach nicht so krass an. Und das macht, also ich finde, die Zeitreisen, vor allen Dingen diese ersten Zeitreisen, die unkontrollierten, finde ich auch das Langweiligste im ganzen Buch. Was voll schade ist in einem Buch, was um Zeitreisen geht.
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir auch über, also so zu den nächsten 3-4 Seiten fast gar nichts aufgeschrieben.
Mhm.
Weil ich mir halt echt dachte so, ja gut, sie reist jetzt da halt in der Zeit, dann überlegt sie sich, also sie erkennt ja dann doch relativ bald, dass sie eben in der Zeit gereist ist und nicht Charlotte und hat dann auch so diese erste Frustration darüber, dass Charlotte eben die ganze Zeit gesagt hat, ja, ich wüsste, was ich zu tun hätte und ja, sie eben nicht weiß, was sie zu tun hat und so. Aber ansonsten, ja, ist da einfach, also da habe ich mir ganz wenig zu aufgeschrieben.
Ja, definitiv. Das Einzige, was ich habe, ist, dass Gwendolyn irgendwann während dieser Zeitreise darüber nachdenkt, wann Jack the Ripper gelebt hat. Und da war ich, mein kleines Carla Kolumna-Herz, natürlich wieder höchst erfreut, weil das ist natürlich spannend. Also habe ich ein bisschen zu Jack the Ripper recherchiert, was deutlich spannender ist als diese Zeitreise. Der hat nämlich, ich dachte, der wäre viel länger, also das ist ein Serienmörder aus Großbritannien gewesen, das wusste ich schon, der auch nie gefasst wurde. Und deswegen hat man ihm irgendwann den Namen Jack the Ripper gegeben, aber man weiß bis heute nicht, ob das überhaupt ein Mann war. Es kann auch eine Frau gewesen sein oder was auch immer. Auf jeden Fall hat diese Person Frauen aus armen Verhältnissen, hauptsächlich Prostituierte, ermordet. Das sind die Fakten. Und ich dachte immer, weil das ja auch so ein Riesending ist und man Jack the Ripper bis heute kennt, dass die Person deutlich länger und auch deutlich krasser gemordet hat, so schlimm das gerade klingt. Aber Jack the Ripper war nur von 1888 bis 91 am Töten und hat insgesamt 5 Frauen ermordet, was natürlich schrecklich ist und vor allen Dingen krass, wenn man bedenkt, dass diese Person niemals gefasst wurde. Aber wenn man das mit Zahlen von Serienmördern heutzutage, vor allen Dingen in Amerika, vergleicht, ist es halt nichts.
Ja.
Und das fand ich voll wild. Und ich habe dann ja recherchiert und richtig gruselig. Es gibt einfach so viele Artikel, auch von renommierten Zeitungen in Deutschland, also je nachdem, wie man es nennt, aber die Welt zum Beispiel hat einfach Fotos von diesen Opfern veröffentlicht. Weil ich mir dachte, wo ist die Trigger Warning? Weil das wollte ich definitiv nicht sehen. Aber ja, fand ich ganz gruselig auf jeden Fall.
Krass, und also sind die Bilder da so gut, dass man da wirklich was drauf erkennt?
Man sieht auf jeden Fall teilweise die Gesichter der Frauen. Also es sind jetzt nicht, dass die Wunden gezeigt werden, aber man sieht auf jeden Fall die Gesichter. Und die sind schon verpixelt und, also nicht verpixelt, aber halt so mit schlechter Qualität und mit Schwarz-Weiß und so, aber man erkennt auf jeden Fall die Frauen. Und das finde ich sehr schlimm.
Ja, es ist halt auch irgendwie so, ich habe auch ein bisschen grundsätzlich so ein Problem mit so True Crime Serien,
mhm.
Also gerade auch so mit hier der Jeffrey Dahmer Serie und
oh, die war hier, so schrecklich, die konnte
da gab es auch eine über Ted Bundy und so,
ja.
Habe ich alles jetzt nicht geguckt, aber ich finde es irgendwie ganz schwierig, so eine Sensationsgeilheit zu befriedigen mit, also indem man so viel über die Täter erzählt.
Besonders bei diesen Serien sind halt die Täter die Protagonisten. Und ja, statt sich auf die Opfer zu konzentrieren.
Ja, erstens das, also dass man denen dann, also diesen Personen, die ja auch oft, also war das nicht sogar bei Ted Bundy oder so, dass der ja dann sogar irgendwie so eine gewisse Genugtuung dadurch erfahren hat,
ja,
dass er in den Medien so
geliebt,
präsent war und so. Und man denen dann irgendwie genau das gibt, was sie wollen. Und dann ja auch noch, also jetzt gut, bei Jack the Ripper, da kann man jetzt noch argumentieren, das ist so lange her, da lebt jetzt niemand mehr, der da irgendwie direkt von betroffen ist. Aber bei eben diesen Serienmördern, die teilweise ja noch gar nicht, also ja doch immer noch leben, da leben ja auch die Angehörigen der Opfer in vielen Fällen noch.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie so krass, dass man dann quasi als Angehörige von einem Mordopfer dann da sitzen muss und sich anhören muss, wie sich das ganze Internet darüber unterhält, wie jetzt, was weiß ich, die eigene Mutter, die eigene Schwester, der Bruder, was weiß ich, ermordet wurde und wie krass das war. Und dann aber auch gleichzeitig Leute darüber sprechen, wie hot Ted Bundy ist oder wie hot Jeffrey Dahmer ist. Und das finde ich irgendwie ganz komisch und pietätlos auch ein Stück weit. Und ich meine, ich verstehe total die Faszination mit so Morden und Krimis und so. Und ich, also ich meine, ich bin bei Rewatch Nummer 5 oder 6 von Criminal Minds. Also ich bin, so, ich habe da auch ein Thema für. Aber ich finde es irgendwie weird, das anhand von Geschichten zu machen, die halt wirklich passiert sind. Ja,
also ich höre zum Beispiel super gerne True Crime Podcasts. Das heißt, also ich fütter ja diese Faszination auch ein bisschen. Da finde ich aber, ist nochmal irgendwie eine größere Distanz da als bei so einer Netflix-Serie, die wirklich den Täter glorifiziert, beziehungsweise den Täter einfach als Hauptperson darstellt. Ich glaube halt, dass True Crime einen ganz bestimmten Punkt im Gehirn anspricht, besonders bei Frauen, die super viel Gefahr im Alltag einfach ausgesetzt sind, dass die Möglichkeiten dieser Gefahr in Podcast-Form oder in Medienform oder sowas wahrzunehmen und im Kopf darüber nachzudenken, glaube ich, ein Stück weit hilft, mit dieser Gefahr im Alltag umzugehen. Das ist komplett absurd, weil theoretisch, je mehr ich von so schlimmen Sachen höre, desto mehr Angst müsste ich ja haben. Aber ich habe das Gefühl, vor allen Dingen, bei mir macht das voll das Gegenteil. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit Teil der Faszination, die ich für True Crime habe.
Ich kann es schon ein Stück weit verstehen, weil das einem ja auch so ein weirdes Gefühl von vorbereitet sein gibt.
Total.
Also ich glaube, genauso wie halt ja viele, vor allem Frauen, das irgendwie entspannend finden, so True Crime Sachen zu hören oder zu konsumieren, gibt es ja auch bei anderen Leuten, dass die sich dann halt stundenlang irgendwelchen Content darüber anschauen, wie man also so in der Prepper-Szene sich auf Sachen vorbereitet. Stimmt. Und da das total beruhigend finden, irgendwie zu theoretisch zu wissen, wie man alleine im Wald überleben würde oder so. Von daher kann ich das schon verstehen ein Stück weit. Ich finde nur eben genau, wenn dann halt der Täter an sich so einen Kultstatus bekommt, finde ich, ist das einfach, also ist der für mich das Thema irgendwie verfehlt.
Ja, voll.
Und ist einfach sehr pietätlos auch den Angehörigen gegenüber.
Ich finde auch, also es ist halt so ein schmaler Grat zwischen guter Berichterstattung und guter Aufarbeitung und Ausnutzung der Geschichte. Also ja, ich verstehe das vollkommen und da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich würde aber sagen, wir wenden uns wieder unserer Geschichte zu. Und
ja, hast du noch weitere Jack the Ripper Facts für uns? Oder?
Nee, tatsächlich nicht so viel, weil so tief bin ich dann halt auch nicht reingegangen. Ich war einfach nur wirklich schockiert, dass er in Anführungszeichen nur 5 Frauen umgebracht hat, weil ich Jack the Ripper schon seit Jahren immer am Rande mitbekommen habe. Ich habe mich noch nie aktiv mit ihm auseinandergesetzt, aber in meinem Kopf hat sich diese Person als so riesiger Serienmörder hochgeschaukelt, dass ich wirklich dachte, der hätte 20, 30, 40 Frauen ermordet.
Aber weiß man denn, also ich meine, das können wir jetzt gerade auf die Schnelle nicht rausfinden, aber ich frage mich da dann immer, ob das halt, also ob es wirklich nur in großen Anführungszeichen diese 5 Frauen waren oder ob das halt die 5 Opfer sind, die man ihm ganz klar zuweisen kann.
Das kann natürlich immer sein, also, glaube ich, dass eine Dunkelziffer höher ist. Allerdings hat er die Frauen schon stark verstümmelt. Und besonders damals gab es das in dieser Form auch noch nie, dass Leichen auf diese Weise auftauchen. Das heißt, entweder er hat halt schon vorher gemordet und dann die Art zu morden einfach verschlimmert, beziehungsweise einfach krasser gemacht. Das kann natürlich sein, oder auch, dass er irgendwelche Leichen hat verschwinden lassen. Er hat sie aber, also die 5, die gefunden wurden, nicht versteckt. Die sind ganz öffentlich aufgetaucht. Deshalb glaube ich, dass die Dunkelziffer nicht unbedingt viel höher sein muss. Aber das kann natürlich trotzdem sein, weiß ich nicht.
Ich finde es auch irgendwie krass, dass, also wenn man so drüber nachdenkt, was zum Beispiel das Konzept Fingerabdruck in so Kriminalermittlungen und so alles verändert hat.
Das ist crazy.
Dass das ja auch was war, was damals einfach halt noch nicht bekannt war. Und deswegen gab es diese Art, Sachen nachzuweisen, einfach gar nicht.
Voll, und auch DNA.
Und ich denke mir dann halt auch so ein bisschen, es waren halt immer noch Frauen, die umgebracht wurden und dazu auch noch Prostituierte oder besonders arme Frauen. Da ist dann halt auch wieder die Frage, ja, wie viel davon vielleicht unentdeckt geblieben ist oder dass, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die Wellen, die das geschlagen hat, vielleicht noch größer gewesen wären, wenn eben reiche Frauen oder Männer Opfer gewesen wären.
Ganz klar.
Aber naja.
Wir leben das Patriarchat.
Ich finde es aber auch ein bisschen weird, dass, also Gwendolyn fragt sich ja dann eben, wann und wo der, also Jack the Ripper, sein Unwesen getrieben hat. Und überlegt dann eben, ob der auch in Mayfair, also in dem Stadtteil, in dem sie lebt, gewesen sein könnte. Und dann dachte ich mir irgendwie so, also ich weiß nicht, wenn so ein unfassbar bekannter Serienmörder in der Stadt, in der ich lebe, sein Unwesen getrieben hätte, weiß man denn da nicht ungefähr? Also
doch, besonders wenn man so neugierig ist wie Gwendolyn. Sind. Als wenn sie das vorher noch nicht rausbekommen hat. Die wird True Crime genauso lieben.
Ich frage mich halt so langsam, ob sie wirklich von Anfang an schon so neugierig war oder ob wir ihr das gerade zuschreiben, weil wir ja wissen, wie die Geschichte weitergeht.
Nee, aber das sagt sie ja auch schon vom Anfang an, dass sie gerne neugierig ist und alleine, dass sie alle Geheimtüren in dem Haus kennengelernt hat und so. Ich glaube schon, dass sie ein neugieriger Mensch ist.
Ja, aber das war ja immer mit Leslie zusammen.
Ah, meinst du, dass Leslie einfach immer die ausschlaggebende Person war?
Ja, ich frage mich so langsam, ob nicht vielleicht Leslie einfach halt die Neugierige in dieser Freundschaft ist und Gwendolyn war halt dabei.
Hallo, ich bin Gwendolyn und ich bin auch
aber
hier.
Aber jetzt auch so, ich bin die Gwendolyn, ich bin auch dabei.
Ja, du, doch,
ja,
stimmt,
also
macht voll Sinn.
Ob es vielleicht gar nicht Gwendolyn selber ist, die da so einen Wissensdrang hat.
Ja, ich glaube, du bist da was Richtiges auf der Spur. Vermutlich haben wir es ihr einfach mal zugeschrieben, weil wir das als so einen Fakt angesehen haben. Aber wenn man es hinterfragt, dann jedes Mal, wenn Gwendolyn irgendwas Neues recherchiert oder herausfindet, ist auch Leslie dabei. Beziehungsweise wird sie von Leslie angetrieben.
Wir sollten das in den nächsten Kapiteln mal im Auge behalten.
Auf jeden Fall. Die Liste wächst. Ansonsten passiert bei diesem Zeitsprung auf jeden Fall nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir machen es jetzt kurz und knapp. Weil Gwendolyn beschließt nämlich, in ihrem eigenen Haus zu klopfen und nachzufragen, ob irgendwer ihrer Verwandten da ist. Sie hofft so ein bisschen auf ihren Opa. Sie weiß ja immer noch nicht, in welcher Zeit sie ist. Und stellt sich dann vor die Tür, möchte klopfen. Und auf einmal geht das Kribbeln wieder los und ihr wird schwindelig. Und auf einmal ist sie wieder in der heutigen Zeit.
Ah, ich sehe gerade, ich glaube, daher kommt meine Einschätzung mit frühes 20. Jahrhundert von vorhin. Weil sich Gwendolyn quasi, als sie da vor der Tür steht, bemerkt sie, dass die Tür keinen automatischen, also keinen elektrischen Klingelknopf hat, sondern so ein, ich glaube, irgendwie eine Kordel, an der man zieht oder so. Genau. Und fragt sich dann, wann eigentlich der elektrische Strom erfunden wurde, weil sie ja auch vorher schon meinte, dass die Laternen nur ganz wenig Licht versprühen.
Ja.
Was auch immer Licht macht, weiß auch immer, welches Verb dazu Licht gehört. Und dann sagt sie auch, sie weiß gar nicht, wann der elektrische Strom erfunden wurde, ob das vor oder nach den Dampfschiffen war. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß das auch nicht.
Same.
Und anscheinend wurde der elektrische Strom im späten 19. Jahrhundert erfunden und dann so quasi 1890 bis so frühe 1900er Jahre so langsam in den Städten etabliert. Das heißt, es ist, ja, also so um die Zeit rum muss das gewesen sein. Ich meine, da die Gegend, in der sie lebt, ja relativ wohlhabend ist und wohl auch damals schon war, ist es jetzt gar nicht unwahrscheinlich, dass Mayfair eine der ersten Gegenden in London war, die Strom hatte.
Ja, sicherlich.
Genau, jetzt, wir wissen jetzt halt natürlich nicht, ob vielleicht die Häuser schon Strom hatten, aber noch keine Klingeln und so ein Spaß. Aber ich glaube, daher kam meine Einschätzung her.
Ich würde dir erstmal glauben. Ich finde, das klingt alles sehr plausibel. So, können wir jetzt endlich zurück zur Geschichte kommen und raus aus diesem Zeitsprung. Ich finde die ersten Zeitsprünge so blöd. Ich kann dir das gar nicht erklären, wie doof ich, weil ich finde, man hätte sie so viel cooler machen können. Und ich glaube, das nervt mich.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Notizen werden auch sehr viel zahlreicher, sobald wir nicht mehr in der Vergangenheit sind. Nämlich zum Beispiel direkt, als sie zurückspringt, kommt dann der Satz, der schwarze Mann im Hauseingang von Nummer 18 starrte zu mir hinüber. Also der Mann, von dem wir ja letztes Kapitel schon gesprochen haben, der anscheinend die ganze Zeit das Haus beobachtet. Und ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor und verrate uns allen schon mal, dass das ein Mitglied der Wächterloge ist, der da das Haus beschattet. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er das nicht gemeldet?
Stimmt.
Also wenn der ja offensichtlich gesehen hat, wie Gwendolyn sich da wieder materialisiert hat vor der Haustür.
Aber ist er ein Mitglied der Wächterloge? Weil ich kann mich da ehrlich gesagt null dran erinnern. Ich weiß überhaupt nichts mehr über diesen schwarzen Mann.
Ich glaube schon.
Weil dann müsste er das doch melden. Das hat er ja safe gesehen, wie Gwendolyn verschwunden ist und wie sie wiedergekommen ist. Das hat er beides gesehen.
Ja, also zumindest, also ich weiß jetzt nicht, wie weit sie im Buch schon vom Haus weg war, als sie gesprungen ist. Also geben wir ihm mal the benefit of the doubt, dass er vielleicht zumindest nur den Rücksprung quasi gesehen hat. Aber selbst das, also wenn, ich bin mir ziemlich sicher, dass das den Wächtern gehört, werden wir bestimmt in den nächsten Kapiteln irgendwann noch erfahren. Wenn der zumindest den Rücksprung gesehen hat und er ja auch, also der ist ja irgendwie dann da abgestellt, um zu gucken, was da im Montrose-Haus so abgeht, dann ist er ja auch so ein bisschen geprimed drauf, was er
das auch guckt, was
sehen
abgeht.
Soll oder was da passieren könnte.
Ja. Da bin ich gespannt, was wir noch über ihn erfahren. Würde ich auf jeden Fall auch beobachten, weil wenn er wirklich dazu gehört, dann muss er das wissen und melden. Und dann haben sich die nächsten Kapitel eigentlich relativiert.
Ja, also bisschen komisch alles.
Mensch, Kerstin.
Gwendolyn rennt dann ja zum Haus zurück oder also ist ja quasi schon vor der Haustür. Auf jeden Fall klingelt sie Sturm, bis Mr. Bernhard die Tür öffnet. Und dann kommt einfach der größte Dad-Joke des Jahrhunderts von Gwendolyn. Mr. Bernhard öffnet nämlich die Tür mit dem Satz, haben wir es eilig? Und sie antwortet mit, sie wahrscheinlich nicht, aber ich. Ich dachte so, ja okay, Gwendolyn, vorher noch in der Zeit gesprungen, aber jetzt schon wieder den nächsten Witz auf den Lippen. Was ist denn da los? Mhm.
Ja, sie hat ihren Schock überwunden. War dann doch nicht so traumatisierend, wie wir dachten.
Und sie geht ja dann direkt wieder rein zu Tante Maddie und will sie quasi nochmal über das Zeitreisegehen und sowas ausfragen. Ich glaube, Tante Maddie ist gar nicht davon ausgegangen, dass Gwendolyn überhaupt schon weg war. Das heißt, hat auch niemand gemerkt, dass sie irgendwie halt mal irgendwie so 20 Minuten lang in einer anderen Zeit war.
Sie wäre eigentlich so ein typisches Middle Child. Sie ist aber die Älteste. Oh.
Naja gut, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass Charlotte quasi ihre ältere Schwester ist, dann ist sie ja wieder ein Middle Child. Also, weißt du, so von der Aufmerksamkeitsverteilung in der Familie her.
Bestimmt.
Und dann kommt unsere DNS-Stelle. Mhm. Und zwar rennt sie dann zu Tante Maddie und fragt sie, ob es eben sein könnte, dass jemand anderes das Gen hat, nicht Charlotte. Und ob man das in ihrer DNS nachgewiesen hat, dass sie eben die Genträgerin ist. Und Tante Maddie antwortet dann mit, in Biologie war ich immer eine komplette Niete. Ich weiß ja nicht einmal, was DNS ist.
Hast du rausgefunden, was DNS ist? Oder was? Ich dachte, jetzt kommt hier die komplette Definition, oder was?
Naja, also DNS ist Desoxyribonukleinsäure.
Hä?
also DNS ist DNA. Oh Gott, ich wollte gerade darüber ranten, dass Tante Matti nicht weiß, was DNA ist.
Ja, ich weiß, was DNA ist, aber ich weiß nicht, was DNS ist.
DNS ist das gleiche wie DNA, nur auf Deutsch.
DNA ist Englisch?
Ja, also DNA ist dann halt, das A ist für Acid und das S ist für Säure.
Okay, also das finde ich jetzt aber auch, also das muss man auch erstmal wissen. Ich habe hier nur die Realschulbildung, ja, da passiert nicht so viel in meinem Kopf.
Nee, ich dachte kurz, das Konzept DNA ist hier nicht
Nein,
geläufig.
Nein, das Konzept DNA ist so, mir geläufig, aber dann hast du irgendwas von irgendwas mit Säure gesagt, dann war ich raus.
Nee, also DNS und DNA ist das gleiche, nur in einer anderen Sprache. Und dann dachte ich aber zuerst so, hä, warum weiß denn Tante Maddie nicht, was DNS beziehungsweise DNA ist? Mhm. Und dann habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, dass die DNS eben erst 1953 entdeckt wurde.
Oh, so spät.
Und das ja höchstwahrscheinlich nach Tante Maddies Schulzeit war.
Stimmt, das kann sein.
Also, ich glaube, es ist nicht so ganz bekannt, wie alt Tante Maddie ist, aber sie muss ja, ich glaube, sie ist jünger als Lucas, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber auch nicht viel. Das heißt,
genau, aber auch nicht viel.
Sie ist schon im Großelternalter.
Genau, und es ist daher sehr plausibel, dass die einfach ihre Schule abgeschlossen hat, bevor die DNS entdeckt wurde. Mhm. Und das finde ich irgendwie krass, wenn man sich überlegt, dass es irgendwie, dass es Leute gibt, die heute noch leben, die in der Schule noch nicht gelernt haben, was DNA oder DNS ist.
Das ist halt heftig, was Forschung auch einfach macht. Also besonders in dem letzten Jahrhundert ist ja so viel an Forschung passiert. Also das ist ja insane. Oder auch in den letzten 50 Jahren. Und Leute, die das halt, also da noch nicht in der Schule waren, kriegen diese ganzen Forschungsfortschritte ja nicht unbedingt mit, wenn sie nicht den Alltag beeinflussen.
Ja, also dass da halt so ein ganz großer Cut ist einfach wissenschaftlich und sich da so alles verändert, finde ich schon irgendwie krass. Auf jeden Fall sagt dann Tante Maddie auch, dass es nach ihrer Meinung weniger mit Biologie, sondern mit höherer Mathematik zu tun hat. Und Charlotte am genau für sie errechneten Tag auf die Welt gekommen ist. Und quasi der Geburtstag, also das ist so ein bisschen immer wieder wechselnd formuliert. Entweder ist sie an dem Tag geboren, weil sie das Gen hat, oder man geht davon aus, dass sie das Gen hat, weil sie an dem Tag geboren ist. Mhm. Auf jeden Fall geht es wohl viel um genau errechnete Geburtstage.
Genau. Und dann lernen wir, dass Charlotte am 7. Geburtstag hat und Gwendolyn am 8. Oktober. Und da denke ich mir so, ganz ehrlich, als Loge, die auf Mathematik beruht, die mir errechnet hat, so ja, die Person, die am 7. Oktober geboren wird, die wird das Zeitreisegen haben. Und dann habe ich zufällig in derselben Familie eine Person, die am 8. Oktober geboren wird. Warum packe ich die nicht auch in den Unterricht? Ganz ehrlich, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass sich Isaac Newton nicht doch mal einen Tag verrechnet hat. Ich würde sagen, kommt, ihr macht das jetzt zu zweit, ihr werdet jetzt Best Friends und ihr lernt beide, wie man in der Vergangenheit klarkommt.
Ja, also irgendwie finde ich das schon von der Loge auch ein bisschen, ja, schon fast fahrlässig.
Total.
Aber ja, die lehnen sich anscheinend so darauf zurück, dass Isaac Newton das schon richtig ausgerechnet haben wird.
Auch das so. Und so richtig typisch Männer. So einfach nicht nachdenken dabei, sondern, nö, das passt doch schon.
Ja, und vor allem, also ich meine, es kann ja auch sogar sein, dass, ich weiß nicht, wenn, es wird ja sogar gesagt, dass Gwendolyn irgendwie relativ früh morgens oder so geboren wurde am nächsten Tag. Das heißt, also, keine Ahnung, am Ende ist es gar nicht, dass, also, das ist ja auch irgendwie schon wieder sehr eurozentrisches Denken, davon auszugehen, dass irgendwie unser Kalendersystem das ist, was damit übereinstimmt. Ja. Also vielleicht geht es da ja gar nicht irgendwie um unser jetzt etabliertes Kalendersystem, sondern es orientiert sich eigentlich, was weiß ich, an der Phase des Mondes in Kombination mit was weiß ich. Und dann kann es ja schon sein, dass quasi nach unserem Zeitsystem das schon am nächsten Tag ist. Aber nach dem System, das für das Gen wichtig ist, geht es eigentlich um den vorherigen noch.
Voll. Total. Also, dass die das nicht in Betracht gezogen haben, finde ich heftig.
Und ich weiß noch, im Film macht sie da so einen ganz schlechten Witz mit Isaac Newton, weil dann irgendwie Tante Maddie sagt, ja, hier Isaac Newton oder Mr. Newton hat Charlottes Geburtsdatum ausgerechnet und Gwendolyn sagt dann irgendwie, ah ja, unser Milchmann hat Charlottes Geburtstag ausgerechnet, weil deren Milchmann anscheinend ja. Newton heißt.
Ja, der Film hat auch ich echt dachte, so, ganz weirden Humor teilweise.
Was soll?
Ja, was soll das?
Einfach was.
Ich möchte so gerne. Das ist es. Da möchte ich hinreisen und sehen, wie die das Drehbuch geschrieben haben. Ja.
Ich möchte da hinreisen. Das stimmt, das hätte ich gerne am Anfang. Genau. Ich möchte das noch dazu. Ich möchte das noch hinzufügen. Ich möchte gerne in die Vergangenheit reisen und entweder der. Ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Oder dem Regisseur oder was weiß ich. Einfach da ans Set zurückreisen und sagen, Leute, was zum Arsch?
Genau, was macht ihr hier? Weil ganz ehrlich, so dumm hätte es nicht sein Warum? Müssen. Warum? Ich glaube nämlich nicht, dass es so schwer umsetzbar ist, dieses Buch. Also manchmal gibt es ja auch Bücher, wo du sagst so, ja, also es macht auch wirklich als Film nicht so viel Sinn und da muss was geändert werden und so. Ich glaube, ganz ehrlich, dieses Buch hier ist relativ easy umzusetzen. Nicht 1:1, natürlich nicht. Ich hätte auch wirklich ein paar Sachen geändert. Aber die grobe Storyline hätte ich gleich gehalten und Gwendolyns Charakter hätte ich auch gleich gelassen. Und das haben sie ja nicht.
Ja. Ich meine, jetzt sind wir zwar gerade nicht in dem Kapitel, wo das eigentlich im Buch vorkommt, aber ich kann mich noch so richtig dran erinnern, wie Gwendolyn auch in den Filmen so einen ganz komischen, ich weiß nicht, was das sein sollte, Emo,
oh mein Gott, ja.
Halb Goth, Punk, was weiß ich was, Look hatte.
Vor allen Dingen,
zumindest im ersten.
Da muss ich was beichten, weil ich war in dem Alter, ich fand das so cool. Ich wollte da genau dieses Outfit haben. Und ich habe es mir damals, ich weiß nicht, ob es Pinterest schon gab, aber ich weiß, dass ich exakt dieses Outfit auf jeden Fall angeguckt habe, aktiv im Internet, um zu gucken, wie ich das selber zusammenstellen könnte. Und dann habe ich es kurz vergessen. Und jetzt letztens zum ersten Mal seit Jahren diese Filme nochmal geguckt und ich dachte mir so, oh Gott. Also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich, was sie anhat. Ich fand's so toll.
Ja, also ich weiß auch noch, es gab ich bin mir gerade nicht sicher, ob das im ersten oder im zweiten Teil ist, so eine Szene, da hat sie so ripped Jeans an und irgendwie so ein offenes Karohemd und diese Jeans hat eigentlich Hosenträger, die aber nicht über ihren Schultern sind, sondern so an der Seite runterhängen.
Das fand ich so cool damals, ganz schrecklich.
Und also ich weiß nur, dass ich dieses Outfit gesehen habe und mir auch dachte, Slay Queen. Also ich wirklich dachte so, boah, das ist wirklich das Coolste, was mir modemäßig jemals untergekommen ist. Also ich weiß nur, dass ich dieses Outfit, was sie ganz am Anfang vom ersten Film anhat, da hat sie ja irgendwie so einen komischen Fukuhila-Rock und dann aber so ein Nietenhalsband.
Oh,
und
ja.
Also ganz wilde, da war ich schon so ein bisschen so, okay, nee, das ist mir alles ein bisschen viel gerade.
Das ist ein kleines bisschen too much.
Aber dieses Outfit mit den Hosenträgern, die da runterhängen, und dann war sie natürlich auch vorher noch bei Starbucks und hat dann da so einen Kaffee in der Hand und so. Ich fand das so todescool.
Ich auch.
Also,
ja.
Ich glaube, dass das Styling-Department von den Filmen, anscheinend hat es funktioniert.
They served. Aber es passt auch irgendwie gar nicht zu Gwendolyn. Weil nirgendwo
wird
hier gezeigt, dass sie ausgefallene Kleidung trägt. Und es war ja damals schon sehr auf, ich weiß nicht, ob man es als modisch bezeichnen kann, aber schon sehr auf Mode. Also es war schon, dass sie sich Gedanken gemacht hat und so. Und hier, die Gwendolyn aus den Büchern macht sich keine Gedanken dazu, was sie anzieht. Beziehungsweise sie ist ein Jeans-T-Shirt-Mensch.
Ja, stimmt. Es wird ihr in dem Film ein gewisses Modebewusstsein zugeschrieben.
Beziehungsweise Modeinteresse.
Eigentlich nicht
weil ich
hat.
Glaube, das war schon damals nicht cool. ich glaube, wir beide sind vielleicht so eine Zielgruppe, die das cool fand, was sicherlich auch die Zielgruppe trifft, die diese Bücher liest. Aber ich glaube, dass auch das damals auch nicht die Mainstream-Mode war. Das heißt, Gwendolyn hat ja ein Modebewusstsein in den Filmen gehabt, das nochmal ein bisschen besonderer war.
Ja, ich glaube, das sollte alles so ein bisschen halt auch in diese, na, hier ist sowas dark und mysterious, ja, und so Kerbe reinschlagen.
Das ist sie halt nicht.
Nee, das ist sie wirklich gar nicht. auf jeden Fall erklärt ihr dann Tante Maddie noch so ein bisschen mehr zu den Zeitsprüngen und so weiter. Und sagt dann eben auch, das mit den Zeitreisen kann niemand selber steuern. Es passiert mehrmals täglich, vollkommen unkontrolliert. Mhm. Und das ist der Satz, da hätte ich an Gwendolyns Stelle, wenn mir das gerade passiert ist, da hätte ich erstmal eine Full-on-Panikattacke gehabt.
Same. Weil wie gruselig ist das? Der Zeitsprung war nicht angenehm. Und dann zu hören, es passiert mehrmals am Tag unkontrolliert. Aber auch hier reagiert sie dann halt leider nicht mehr drauf.
Ja, also Tante Maddie sagt ihr dann noch, na ja, und hier brauchst du keine Sorgen um Charlotte machen, weil mit dem Chronographen der Loge kann sie dann in ungefährliche Zeiten geschickt werden und da wird ihr nichts passieren. Und das Einzige, was Gwendolyn da so quasi dazu denkt, ist, ehrlich gesagt, machte ich mir viel, viel mehr Sorgen um mich selbst.
Ja, was auch Gwenny, das ist nicht die richtige Reaktion.
Tante Maddie spricht dann noch darüber, dass sie eben alles auch nur weiß, weil ihr Bruder, also Lucas Montrose, Gwendolyns Großvater, sie halt, also ihr so ein paar Sachen über diese Geheimnisse erzählt hat und sie das aber auf keinen Fall Lady Arista sagen soll. Und da fällt auch der Satz, er hat gesagt, je weniger man darüber weiß, desto besser für die Gesundheit. Mhm. Und ich frage mich, ob das schon der erste Hinweis darauf ist, dass da wirklich Leute gestorben sind für dieses Geheimnis.
Stimmt.
Weil in der Prologfolge haben wir uns ja noch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Lucy und Paul vielleicht gar nicht so doll, ich meine natürlich die zwei unbekannten Leute.
Die wir auch immer noch kennen. Nein. Ja?
Entschuldigung. An alle, die noch spoilerfrei bleiben wollten. dass die vielleicht ja gar nicht so in Lebensgefahr waren, wie sie da tun. Mhm. Aber jetzt mit diesem Hinweis, so, also auch zu wissen, dass der Großvater ja auch schon nicht mehr lebt und es diesen Hinweis gibt.
Ja, es wird schon ein bisschen
frage
ernster.
Frage ich mich so langsam, ob da schon, genau, ob da schon so die ersten Hints gestreut werden.
Mhm. Finde ich spannend. Habe ich nicht so wahrgenommen, aber du hast vollkommen recht. Das könnte man auf jeden Fall so auffassen.
Aber auch nach diesem Hinweis von Tante Maddie ist Gwendolyn so, naja, ich könnte jetzt Panik haben. Ich könnte aber auch Bonbons kaufen gehen für Tante Maddie.
Ja, also geht sie Bonbons kaufen, weil wer möchte schon Panik haben? Gwendolyn nicht, weil ich glaube, Kerstin Gier kann keine Panik schreiben.
Das ist jetzt eine Unterstellung.
Ja.
Aber ich würde da fast ein bisschen mitgehen wollen.
Willkommen beim ehrlichen Podcast. Wir sagen aber auch Sachen, die uns gefallen.
Ja, und dann ruft sie direkt, sie ruft direkt Leslie an. Mhm. Und das finde ich irgendwie schon wieder so ein bisschen süß.
Das finde ich auch süß.
Dass sie dann da noch im Supermarkt mit Leslie drüber telefoniert. Wobei ich mir auch da wieder so ein bisschen denke, Gwendolyn, also wir wissen schon, dass du jetzt nicht so wahnsinnig gut darin bist, Leuten nicht zu erzählen, dass du Geister sehen kannst und sowas. Und ich meine, ja, im Supermarkt sind die meisten Leute ja auch irgendwie viel beschäftigt mit sich selber, ja, und was weiß ich. Aber also wenn ich jetzt irgendwo eine Freundin anrufen müsste, um ihr zu erzählen, du, mir ist gerade was super Weirdes passiert, es könnte sein, dass ich entweder ganz doll eins an der Murmel habe oder ich bin gerade wirklich in der Zeit gesprungen, ich glaube, da würde ich mir ein ruhiges Plätzchen versuchen.
Ich glaube auch, das ist eher so ein ruhiges Gespräch, was da ansteht. Und nicht ein, ich kaufe Bonbons und habe eh gerade Zeit, also rufe ich dich mal an, weil ich wollte mal ein bisschen quatschen.
Ja, genau, so hier zwischen Joghurt und Leberwurst wollte ich dir mal kurz erzählen. Übrigens bin gerade in der Zeit gesprungen.
Ja, ist wild.
Und da kommt auch schon der nächste Satz, bei dem ich mir aufgeschrieben habe, irgendwie ein bisschen cringe, weil Leslie nebenher versucht, ihren PC hochzufahren und ihn dann anschreit mit Mach schon, du Mistvieh. Und irgendwie fand ich, also diese Formulierung fand ich so cringe. Ich weiß nicht warum,
Ja.
aber.
Mach schon, du Mistvieh. Nennst du deinen Laptop nie so? Wenn irgendwas hier nicht im Aufbau geht oder so? Mach schon, du Mistvieh. Ich glaube, das bringe ich in meinen Sprachgebrauch rein.
Nee.
Ich glaube, ich mag's.
Ich glaube, es ist halt auch, also nicht nur allein die Formulierung, sondern weil sich das für mich so ein bisschen anfühlt wie so ein, ja, etwas holpriger Versuch, die Situation natürlich wirken zu lassen.
Voll, das ist ähnlich wie in den ersten Kapiteln bei diesem holprigen Versuch, Situationen zu beschreiben, indem man Bilder nimmt, also Metaphern erstellt. So, das hat sich angefühlt wie XY, keine Ahnung, was ich auch teilweise sehr holprig fand, was so eine Taktik ist, die man so in den einfachsten Schreibkursen lernt. Und das ist halt dasselbe. So, man lernt auch am Anfang von so einem Anfängerschreibkurs, versuche alltägliche Sachen mit reinzubringen, damit es eben nicht nur um die Geschichte geht, sondern damit die Charaktere auch leben. Und das heißt, während Leslie gerade mit Gwendolyn spricht, um über ihr Problem zu reden, muss Kerstin Gier zeigen, dass Leslie als Charakter selber auch lebt, also auch Sachen macht, die eben nicht Gwendolyn helfen. Und das ist in diesem Fall den Computer beschimpfen. Aber ich glaube, die Formulierung macht es auch noch mal ein bisschen weirder, weil niemand redet so. Weil sonst
Ja,
fällt es,
ich
glaube
glaube,
ich, nicht
dass
so auf. Es ist, ich weiß nicht.
es ist für mich so ein bisschen die Kombi aus beidem, dass es irgendwie so total unnatürlich klingt. Und ich meine, es ist ja an sich auch, also ich finde es sehr relatable, in den 2010er Jahren einen PC zu haben, der ewig zum Hochfahren
Ja,
braucht, weil ich
natürlich.
kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, dass man manchmal so wirklich bis zu 5 Minuten einplanen musste, bis der
Horror.
PC sich berappelt hat. Aber ja, irgendwie ist es weird. Also es fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Versuch, so kurz einzuwerfen, so, oh, übrigens, Leslie ist ein bisschen ärmer als Gwendolyn, die hat keinen schnellen PC.
Oh wow, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber ja, klar, Charakteristik.
Aber vielleicht gebe ich Kerstin Gier da auch gerade wieder ein bisschen zu viel Credit, wer weiß. Aber zumindest ist Leslie endlich mal eine vernünftige Person in dieser Geschichte und sagt, du musst es sofort deiner Mom erzählen.
Ja,
Und da
das wäre
war ich
doch
so,
mal eine
ja.
Idee.
Und ich finde wirklich so, man sollte normalisieren, dass man auch als Teenager und so dass es in so Geschichten mehr Teenager gibt, die dann einfach so dieses spontane Bedürfnis haben, sich von ihrer Mama trösten zu lassen.
Ja.
Weil ich finde, das darf man auch mit 16 noch.
Definitiv, das darf man auch danach noch. Ich lasse mich immer noch von meiner Mama trösten, wenn es mir schlecht geht.
Ja, also ich finde manchmal hat man einfach so Momente, da muss man Mama erzählen, was gerade Schlimmes passiert ist.
Und Leslie hat auch noch den Weitblick, dass sie dann sagt, ja, und die arme Charlotte erst. Denk mal, all die Jahre musste sie auf alles verzichten und jetzt hat sie nicht mal was davon. Und auch da denke ich mir so, ja, danke, Leslie. Weil, ja, deine beste Freundin ist gerade in der Zeit gesprungen. Du rätst ihr, sich an ihre Mutter zu wenden. Perfekter Rat. Und gleichzeitig hast du diesen Weitblick, dass Charlotte eine richtige Scheißzeit haben wird. Und das liebe ich, deswegen mag ich Leslie so gerne.
Ja, voll. Also ich meine, klar, dass Gwendolyn da in dem Moment nicht dran denkt, finde ich auch
Ja, voll
vollkommen
fein.
fein.
Aber ich glaube, selbst mit weiterem Blick also würde Gwendolyn da nicht dran denken, nicht drüber nachdenken, weil sie Charlotte dafür zu wenig mag.
Ja,
Ich bin gespannt, ich weiß
stimmt.
es nicht mehr, wie es jetzt im Laufe der Bücher läuft, aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und dass Leslie da diesen Weitblick hat, finde ich toll. Das
Vor
liebt
allem
Leslie
hat sie
aber
auch
auch.
endlich mal das angemessene Maß an Panik, weil sie sich ja dann auch darüber aufregt, dass Gwendolyn jetzt da einfach easy peasy nochmal zu Selfridges gelaufen ist ja. und da ihre scheiß Bonbons gekauft hat, wo ich halt mir auch direkt dachte, so, ja, ich glaube, da wäre ich auch so gewesen, so, bleibst halt daheim.
Genau, wendest dich an die Leute, die dich tatsächlich verstehen werden, weil das ist, kommt ja jetzt nicht von irgendwoher. Dann sagst du halt, hey, ich bin in einer Zeit gesprungen, nicht Charlotte. Und dann sagen sie so, nee, glauben wir dir nicht, wir warten jetzt hier gemeinsam mit dir ab. Dann springst du in der Zeit und die sehen, oh, du bist in der Zeit gesprungen. Und schon haben sich diese Sachen gelöst. Aber nein, Gwendolyn geht erstmal shoppen.
Ja, also irgendwie, sie sagt ja dann auch ein paar Sätze später, vielleicht passiert es ja gar nicht mehr, vielleicht springe ich gar nicht mehr und es war nur eine einmalige Sache, ja. wo ich mir wirklich denke, so, das ist auch wildes Wunschdenken an der Stelle. Also
wirklich. Einmal so Delulu sein wie Granny.
Und, ach so, hier, speaking of langsame Computer und so weiter. Leslie googelt dann Isaac Newton, Chronograph, Zeitreisen und Blut und sagt dann null Treffer. Und da habe ich mich gefragt, also hat sich Google einfach in der Zeit so weiterentwickelt oder ist das ein ja. Fehler im Buch? Dass, also weil inzwischen ist ja Google ganz klar so eingestellt, dass wenn es halt in der Kombination der Suchbegriffe nichts gibt, es die ja immer dann halt zu den einzelnen Suchbegriffen irgendwas ausspuckt.
Stimmt.
Das heißt, es ist ja heutzutage fast gar nicht mehr möglich, was zu googeln, ohne dass es irgendeinen Treffer dazu gibt.
Mhm. Voll. Also, wobei ich weiß nicht so ganz, wie es funktioniert, weil ich habe gestern erst was gegoogelt, ohne einen Treffer zu bekommen, weil ich irgend so einen Satz übersetzen musste. Und dann habe ich den kopiert und falsch kopiert, weil ich da nicht alles mitgenommen habe und irgendwas hat dann nicht geklappt. Und da habe ich da Übersetzung zugeschrieben, aber das habe ich leider auch falsch geschrieben. Also vielleicht lag es dann auch daran. Und da gab es keinen Treffer. Und ich dachte mir so, wo bin ich gelandet? Im Mittelalter? Also es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, da musst du schon viel auch falsch schreiben und viel verkacken. Das heißt, ich glaube nicht, dass Recherche Queen Leslie ihre Begriffe nicht einzeln aufgeschrieben hat und gegoogelt hat. Also keine Ahnung.
Naja, also da in dem Satz geht es schon drum, dass sie quasi alles in Kombination miteinander googelt.
Also ich weiß nämlich da nicht, ob dann Google wirklich auf die einzelnen Begriffe geht. Bist du dir da sicher?
Ich überlege gerade, es gibt doch auch irgendwie, kann man nicht irgendwas in Anführungszeichen setzen und dann googelt es wirklich nur genau das?
Genau, aber man kann auch, ich glaube, wenn du ein Ohr dazwischen schreibst oder irgendwie sowas, dann googelt es also den oder den Begriff. Also ich glaube, das, was du reinschreibst, ist schon die Kombination, aber es sucht sich dann vermutlich das Bestnächste. Aber ich weiß es wirklich nicht. Es könnte trotzdem, also es könnte definitiv ein Fehler sein, weil ehrlich gesagt ist Leslie auch so gut im Recherchieren. Die würde diese ganzen Codes für Google kennen, falls die 2009 schon gegeben hat. Und für Blut und Isaac Newton wäre ja safe irgendwas gekommen. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass Chronograph die Suche irgendwie ein bisschen verkackt hat. Also der Begriff Chronograph.
Naja, wobei, ich glaube, das erfahren wir entweder hier oder in dem nächsten Kapitel. Der Satz drüber. Ein Chronograph scheint eine stinknormale Armbanduhr zu sein. Das heißt, wenn man Chronograph googelt, dann kommen ja erstmal ganz viele so alte Uhren und so. Mhm. Das heißt, dass da nichts bei rumkommt, glaube ich schon mal nicht. Bei Isaac Newton wird auch was kommen. Bei Blut auf jeden Fall und bei Zeitreisen glaube ich auch.
Ja, safe. Na, dann haben wir vielleicht hier den Fehler gefunden. Ich freue mich immer, wenn wir kleine Plotholes finden.
Das ist wahrscheinlich irgendjemand in unseren Kommentaren schon unterwegs und tippt ganz wütend irgendwie so, nein, bitte. Das war damals nicht so oder.
Bitte, wir freuen uns über jeden Kommentar und vor allen Dingen, wenn ihr uns berichtigen könnt, lieben wir. Leslie googelt also, aber auch noch was ganz anderes. Wollen wir da langsam drauf eingehen?
Was googelt sie denn?
Sie googelt den unfassbar tollen Namen Gideon Deveillé.
Oh, stimmt. Und, sie googelt Gideon Deveillé und dann kommen wir auch zu unserer wilden Kreidekreuz-Theorie, weil in dem Kapitel und auch schon im vorherigen besprochen wurde, dass Gwendolyn da, wo Charlotte verschwindet, ein Kreidekreuz hätte machen sollen.
Mhm.
und niemand so richtig weiß, was da so der Plan dahinter war. Das war auch anscheinend ein Vorschlag, der nicht von den Wächtern kam, sondern von Tante Glenda. Und da wohl irgendwie so der grobe Plan war, Charlotte, also dass Gideon Charlotte hinterherreist, um sie zu beschützen. Und Gwendolyn merkt dann zu Recht an, dass er ja gar nicht, also dass man ja gar nicht weiß, in welche Zeit sie reist. Und Gideon ja dann quasi von diesem Punkt aus gefühlt ewig an diesem Ort stehen müsste oder halt irgendjemand von den Wächtern, um Charlotte da in Empfang zu nehmen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, wenn Charlotte so gut ausgebildet ist, dann hat man ihr ja bestimmt auch irgendwie beigebracht, rauszufinden, zumindest ungefähr, wann sie landet. Oder vielleicht hätte sie ja sogar rausgefunden, also vielleicht hätte sie ja jemanden gefunden, der ihr das Datum nennen kann. Und ich meine so an der Jahreszeit, an irgendwelchen äußerlichen Faktoren und so, kann man das ja schon so ein bisschen festmachen. Und dann hätte sie ja im Nachhinein Gideon sagen können, wann sie ungefähr gelandet ist. Und das hätte man ja dann wiederum schon rausfinden können. Das heißt, es ist wieder so ein ewiger Kreislauf von, was verändert sich in der Zukunft, ja, wenn ich was in der Vergangenheit rausfinde. Weil wenn die Wächter jetzt diesen Punkt beobachtet hätten, sagen wir, Charlotte findet in ihrer ersten Zeitreise raus, okay, ich habe hier dieses Auto gesehen, was weiß ich, es gab schon Strom oder es gab keinen Strom, die Straße war so und so gepflastert, dann hätte man ja zumindest so grob eingrenzen können, wann das ist und dann vielleicht tatsächlich die Stelle bewachen lassen.
Ja, aber ich check den Sinn dahinter auch nicht, also warum denn?
Ja, damit sie da halt nicht alleine ist und verunglückt oder so.
Ja, aber das wäre dann ja auch schon passiert.
Ja, eben. Und das ist schon wieder dieses ewige Plothole von, ja, ne, was passiert jetzt und keine Ahnung. Weil wenn sie es einmal weiß, wann sie gelandet ist, beziehungsweise die Wächter das rausgefunden haben, dann müsste sie es ja auch gar nicht mehr rausfinden, weil ja dann schon jemand da wäre, um sie in Empfang zu nehmen.
Das ist so ein Brainfuck.
Also es wäre halt so eine ewige Spirale von...
Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, wenn wir jetzt überlegen, okay, offensichtlich wissen sie es nicht. Weil offensichtlich waren die ersten Zeitreisen, wurden nicht gezeigt, also beziehungsweise wurden nicht aufgezeichnet, weil Charlotte nicht in der Zeit gesprungen ist, sondern Gwendolyn und das heimlich gemacht hat. Wir wissen aber auch, dass die Wächter der Loge es lieben, alles ganz klar festzuhalten. Das heißt, sie haben, wenn wir jetzt aus der Gegenwart gucken, haben sie keine Aufzeichnung darüber, wann Charlotte in der Zeit springt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Wächter auch sehr nervt, weil sie nichts darüber wissen. Also sagen sie, Charlotte, okay, wir versuchen, dich jetzt zurückzuverfolgen, um das auch für unsere Unterlagen zu haben, wo du hingesprungen bist und wie du das gemacht hast. Und deswegen musst du da das Kreuz zeichnen, weil dann weiß Gideon, von wo du weggesprungen bist, und wenn du in der Vergangenheit springst, dann musst du wen finden. Ich habe keine Ahnung. Nee, weil dann wäre das ja auch schon passiert worden sein. Es ist alles ganz komisch. Aber ich glaube, dass vielleicht daher das ruht, weil die müssen ja auch wissen, dass sie absolut keine Aufzeichnung über Charlotte haben. Mhm. Aber keine Ahnung. Ich glaube, man darf nicht so viel drüber nachdenken. Dann ist dieses Buch ein einziger Plothole.
Also ich glaube wirklich, dass diese Frage, was sich in der Gegenwart verändert und so weiter, dass das halt so der Hauptpunkt ist, warum es so schwierig ist, gute, ja, und halt kongruente Geschichten mit Zeitreisen zu schreiben. Also das ist ja schon fast so eine, weiß nicht, was ist das dann, Quantenphysik oder keine Ahnung. Also das ist ja so eine krass philosophische und auch irgendwie mathematisch, also...
Ja, ich glaube, da darf man wirklich nicht
zu viel drüber nachdenken. Also es ist so eine anspruchsvolle Frage.
Das macht ja auch dieses ganze Zeitreisen gleichzeitig aber auch so spannend irgendwie, weil man kann es eigentlich nicht gut machen, aber gleichzeitig schafft das die Faszination. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, in meinem Kopf zumindest. Entweder du reist in der Zeit und du veränderst die Gegenwart. Das bedeutet aus Geschichts... Also von so einem Buch bedeutet es ja, alles in der Gegenwart kann sich verändern und mit dem muss ich aber auch mithalten, während ich in der Vergangenheit bin. Oder man reist in die Vergangenheit und nichts ändert sich, was aber die gesamte Geschichte wieder nichtig macht, weil dann gibt's keine Stakes. Das sind ja nur die zwei Möglichkeiten. Mhm. Und bis jetzt habe ich auch noch kein einziges gutes Zeitreisebuch gelesen, bei dem ich mir denke, oh mein Gott, ja, genauso macht es Sinn und genauso ist es gut. Weil auch ganz, ja.
Ich muss sagen, diese Thematik hat die Serie Dark für mich sehr gut gelöst. Das habe ich
nie gesehen.
Also, es ist natürlich alles ein bisschen mehr Science-Fiction und krasser und verworrener und so, als jetzt halt so ein Rubinrot-Buch. Aber da, also ich will jetzt nicht spoilern für alle, die das noch nicht geguckt haben. Aber da geht es eben genau um diese Frage. Also da wird dann genau das am Ende, vor allem am Ende der ersten Staffel besprochen, ob halt Dinge in der Vergangenheit passieren, weil in der Zukunft was passiert ist oder umgekehrt und wie sich das gegenseitig beeinflusst, also wie so Zeitstränge zueinander miteinander verbunden sind. Spannend. Aber ja, also bevor mein Gehirn platzt.
Nee, das lassen wir. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Buch. Können wir bitte zu Gideon DeVee kommen?
Oh ja. Leslie hat Gideon gegoogelt und auch anscheinend Treffer gefunden. Der, den Ausschnitt, den sie da ergoogelt hat, lautet: Die Polemannschaft des Greenwicher Vincent Internats hat auch in diesem Jahr wieder den All England School Polo Wettbewerb gewonnen. Über den Pokal freuen sich Direktor Williams Henderson, Trainer John Carpenter, Mannschaftskapitän Gideon DeVee.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, natürlich war er Kapitän.
Natürlich war er Kapitän. Und ich habe mir dann noch dazu aufgeschrieben, er spielt Polo. War Golf zu günstig? Also es ist wirklich so, ich glaube, Polo ist so ziemlich der reichste Sport, den ich mir vorstellen kann.
Ja, es ist auch so ein, ich liebe es, verschiedene Sportarten auszuprobieren und vor allen Dingen Ballsportarten. Ich will auf gar keinen Fall in meinem Leben irgendwann mal Polo spielen. Also ich finde diesen Sport
auch
weird. So auf Pferden und ich weiß nicht, kannst mir nicht sagen, dass da kein Pferd von einem Ball getroffen wird.
Das auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass Polo irgendwie super umstritten ist, so in der Reiterinnen-Community, weil das halt für die Pferde natürlich auch super anstrengend ist, weil es ja, also ich meine, es ist ja so ein bisschen das Äquivalent zu Fußballspielen für Menschen. Okay. Und da halt die, naja, so von der Kondition her. Also es ist entweder man bewegt sich halt wenig oder gar nicht, weil der Ball gerade nicht bei dir ist. Oder du musst halt sehr schnell dich bewegen und irgendwie sehr schnell von A nach B kommen und irgendwie auch, also super enge Wendungen reiten und so. Und also ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie eine Maximalzeit gibt, wie lange ein einzelnes Pferd auf dem Platz sein darf und die dann zwischendurch ausgewechselt werden, weil das eben so super anstrengend ist für die Pferde. Und das ja auch, also ich meine, die sind ja da auch super dicht zusammen und es passiert wohl auch öfter mal, dass sich dann so Pferde gegenseitig anrempeln und so. Und das ist ja alles für Pferde, die ja immer noch Fluchttiere sind, glaube ich, gar nicht unbedingt so cool. Also ich meine, es kann sein, dass es denen dann nicht so viel ausmacht, wenn sie das irgendwie gewohnt sind.
Also ich kenne mich da wirklich nicht aus und alles an diesem Sport schreit nach Tierquälerei in meinem Kopf. Keine Ahnung, also ich finde es wirklich ganz schlimm. Ja,
ich muss auch sagen, ich finde grundsätzlich Sportarten so ein bisschen weird, die irgendwie Tiere beinhalten, aber nicht, also wo der Sport nicht ist, irgendwie das Zusammenwirken zwischen Mensch und Tier besonders gut zu gestalten.
Und die dann?
Weil, also ich meine, so bei allen anderen Reitwettbewerben geht es ja hauptsächlich darum, irgendwie so harmonisch wie möglich so eine Verbindung zwischen Pferd und Reiter zu haben. Und da wird ja auch ganz oft irgendwie das bewertet. Oder du kannst nur mit einem besonders guten Reitstil das erzielen, was quasi das bestmögliche Ergebnis ist. Und ich finde es irgendwie weird, wenn halt, also weil bei Polo steht es ja offensichtlich nicht im Vordergrund, wie fein jetzt deine Hilfen waren oder wie gut dein Pferd auf dich reagiert oder so irgendwas, sondern also da kannst du halt irgendwie ultra an den Zügeln rumziehen und
es ist, ja, es ist ganz schlimm.
Egal, also zumindest ich kenne mich da jetzt wirklich nicht so gut aus, aber ich glaube nicht, dass es beim Polo irgendwie Strafen dafür gibt, wenn du halt irgendwie einen groben Reizstil hast.
Glaube ich auch nicht. Ganz ehrlich, so Polospieler finde ich erstmal, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber erstmal unsympathisch. So wie ich den jetzt gerade auch noch unsympathisch finde.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass es bei mir, also ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis ich Gideon sympathisch finde. Gespannt. Wenn das überhaupt noch irgendwann.
Ich bin sehr passiert. Gespannt, weil ich weiß so viele Dinge nicht mehr.
Aber, na, wir wissen schon mal, natürlich ist er Mannschaftskapitän, weil er ist ein Toller. Und er spielt Polo. Und wahrscheinlich ist er schon aus der Schule draußen, weil das Bild schon ein paar Jahre alt ist.
Und wir wissen, dass er 18 Jahre alt ist.
Ja.
Und dann sagt Gwendolyn noch eine Sache, die ich richtig süß finde in diesem Telefonat. Ich bin froh, dass ich dich habe. Du bist die beste Freundin der Welt. Und da habe ich ein Herz daneben gemalt. Ja, das ist schon sehr cute.
Ja.
Und Leslie antwortet sehr cool. Du bist als Freundin auch nicht übel. Ich liebe deine Freundschaft.
Ja, und vor allem, also ich habe viele Momente, wo ich bei Gwendolyn denke, so, Gwendolyn, ich weiß, in deinem Leben ist gerade viel los, aber du könntest manchmal kurz acknowledgen, dass es auch dass es neben dir auch noch andere Leute auf der Welt gibt. Und das ist einer der Momente, wo sie das tut und wo sie merkt, wie viel Leslie für sie tut. Und das finde ich sehr schön. Auch.
Auf jeden Fall endet diese Szene mit dem Telefonat mit der Erkenntnis von Gwendolyn, weil die beiden haben jetzt noch mehr darüber gesprochen. Und auf einmal denkt sich Gwendolyn, ja, ich stecke mittendrin. So eine Scheiße, weil sie endlich checkt, dass sie das Zeitreisegehen hat.
Und ich finde es auch gut, dass sie da das so benennt. Also der Satz steht ja genauso im Buch. So eine Scheiße. Ich finde, das darf man in so einer Situation auch mal sagen. Das ist doch einfach alles Kacke.
Punkt.
Also Leslie hat es dann auch geschafft, sie davon zu überzeugen, dass wenn ihr eben jemand glaubt, dann ja wohl ihre Mutter, die mit, also erstens in der Familie mit dem Zeitreisegehen aufgewachsen ist.
Ja.
Und zweitens ihr auch schon geglaubt hat, als sie ihr damals von den Wasserspeiergeistern erzählt hat, die sie in Durham schon gesehen hat, wo sie vorher gewohnt hat.
Total. Das heißt, ihre Mutter hat nie in Frage gestellt, dass ihre Tochter Geister sehen können. Sie war da super supportive. Ich checke nicht, warum Gwendolyn auf einmal so eine Panik hat, ihre Mama davon zu erzählen, dass sie eine Zeit gereist ist.
Ja, also zumindest an dem Punkt vom Buch verstehe ich es auch gar nicht.
Ja, da kommen wir dann. Da habe ich viel zu sagen.
Ja, also in den folgenden Kapiteln wird es mal noch ein bisschen anders. Aber sie sagt ja dann auch eben, na, dass es da diesen Wasserspeier Azrael gab, der sie verfolgt hat als Kind und so. Und sagt dann eben auch, wenn Mom mir Azrael geglaubt hatte, würde sie mir die Zeitreisen wohl auch glauben. Und also, wie du auch schon gesagt hast, ich finde es total schön, dass Grace ihren Kindern oder zumindest Gwendolyn das Gefühl gegeben hat, dass sie ihnen immer glaubt, weil ich das total wichtig finde, so als Eltern, dass du deinen Kindern erstmal zeigst, egal was du mir erzählst, ich glaub's dir erstmal, auch wenn es irgendwie verrückt klingt. Und ja, also vor dem Hintergrund verstehe ich überhaupt nicht, warum sie da nicht schon längst gesagt hat, yo, Mutter, übrigens, rate, was passiert ist.
Sie hätte ihre Mutter ja auch anrufen können, anstelle von Leslie. Auf jeden Fall nimmt sich Gwendolyn jetzt vor, ihrer Mutter davon zu erzählen, muss allerdings warten, bis die von der Arbeit nach Hause kommt. Und sobald sie von der Arbeit da ist, ist aber auch wieder direkt ganz viel Trubel im Haus. Was bedeutet, dass ihre beiden kleinen Geschwister da sind, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Es wird dann drüber gesprochen, dass Caroline, also ihre kleine Schwester, die ganze Zeit davon spricht, dass sie gerne das Klassenmaskottchen, ein Chamäleon, in Obhut nehmen würde über die Sommerferien. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, also Chamäleons sind doch ultra schwer zu halten. Also ich weiß noch, dass mir mal jemand erzählt hat, dass es bei verschiedenen Chamäleonarten sein kann, dass die sich nur von bestimmten Personen füttern lassen. Und wenn diese Person dann aus irgendwelchen Gründen nicht da ist, die dann einfach lieber verhungern, als sich von denen füttern zu lassen.
Oh mein Gott.
Weil die denen so krass misstrauen. Und es auch manchmal sein kann, dass dich so ein Chamäleon einfach grundlos hasst.
Crazy.
Also zum Beispiel so, wenn du zu dem Chamäleon kommst und einen Hut trägst, dann findet es dich scheiße auf einmal und sagt dann, nee, also ich würde ja tatsächlich lieber sterben, als von dir komischem Dude was zu essen anzunehmen.
Boah, Chamäleons sind ja richtige Divas.
Ja, und die halt auch, also ich habe da mal so ein bisschen nachgelesen und anscheinend brauchen die halt so richtig präzise Luftfeuchtigkeit und also schon gar nicht so unaufwendiges Terrarium und sind auch extrem anfällig für so Stress und so. Also verkraften halt irgendwelche Veränderungen überhaupt nicht gut.
Also ganz, ganz schlecht als Klassenhaustier.
Ja, wo ich mir wirklich denke, also wenn da so eine Klasse ein Chamäleon hat, ich glaube, das ist einfach die ganze Zeit wirklich miserable, dieses Chamäleon.
Oh Mann, wo wir wieder bei der Tierquälerei wären. Also ist ganz gut, ja, dass vielleicht Lady Arista es nicht erlaubt, dass Tiere in ihr Haus kommen.
Ja, vor allem sagt Caroline dann zu ihrer Mutter, bitte lass ihn mich nehmen. Wenn ich ihn nicht nehme, nimmt ihn wieder Tess und die gibt immer damit an, dass sie Mr. Beans Lieblingskind wäre.
Ja, dann bitte.
Und da musste ich so doll dran denken, wie wir früher, ich als ehemaliges Pferdemädchen war natürlich im Reiterferienlager. Und ich weiß noch, wie wir früher der festen Überzeugung waren, dass die Ponys, die da sind, so eine richtig krasse Bindung zu uns aufgebaut haben und dass die uns lieben und dass die, ne, irgendwie emotional an uns gebunden sind. Und ich weiß auch, dass das später, also ich habe dann auch eine Zeit lang selber so Reiterfreizeiten betreut. Mhm. Und dass es bei den Kindern da auch so war, dass die wirklich der festen Überzeugung waren, dieses Pony, das liebt mich.
Wie cute.
Und so jetzt rückblickend weiß ich, nichts auf der Welt kann einem Pony mehr scheißegal sein, als die Ferienkinder, die da hinkommen.
Aber es ist so, also schön, dass die Kinder sich das dann so toll einreden können und sich so eine schöne Bindung denken.
Ja, vor allem, also ich meine, man muss sich halt vorstellen, das sind so Ponys, die ja sowieso schon irgendwie so im Alltag unterm Jahr jeden Tag mindestens eine Person auf sich reiten haben.
Oh.
Das heißt, die denken sich eh nur, boah, also jetzt da schon wieder eine andere.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass sich Ponys, also oder Pferde grundsätzlich, das, also ich glaube, da dauert es relativ lange, bis die mal checken, ah, guck mal, das ist die eine, die ist immer nett zu mir. Und halt vor allem so während der Sommerferien, da haben die ja 6 Wochen lang, kommt da jede Woche eine neue Busladung an kleinen Kindern.
Wie schrecklich.
Die sind einfach durch, die Pferde.
Die haben einfach
keinen Bock mehr am Ende. Zumindest bei uns hat man auch immer so richtig gemerkt, wenn die Sommerferien vorbei waren, waren die so richtig so, boah, Alter, lass mich bitte einfach in Ruhe.
Oh Mann, ey.
Lass mich einfach hier stehen. Ich kann nicht mehr. Wenn mich jetzt noch einmal hier jemand aus dem Stall zieht, um mir irgendwelche lustigen Zöpfchen in die Haare zu flechten, dann flipp ich aus.
Mhm.
Und das dann halt in der Kombination mit den Kindern, die alle denken, nee, das Flöckchen, die ist meine beste Freundin jetzt.
Ja.
Und man denkt sich so, Flöckchen zählt die Minuten, bis du gehst. Und so ist es mit Mr. Bean wahrscheinlich auch.
Einmal so denken, nochmal wie so ein Kind. So naiv einfach sein.
Richtig schön.
Während die ganze Diskussion um Mr. Bean, also das Chamäleon übrigens vonstatten geht, hat der kleine Bruder Nick einfach Kaugummi in den Haaren. Und Gwendolyn nimmt sich den an und versucht ihm dieses Kaugummi aus diesen Haaren zu entfernen. Also es ist wirklich kein entspannter Abend für die Familie. Und irgendwann sagt Nick auch sowas wie, ja, zur Not, Gwendolyn, du kannst es bestimmt, schneid mir einfach die Haare. Ich wollte sie eh ein bisschen kürzer haben. Und da habe ich mir aufgeschrieben, einmal so viel Vertrauen wie ein 12-jähriger Junge.
Mhm.
Ich glaube, das Leben wäre einfach.
Also ich meine, er sagt ja dann auch, Lady Arista hat gesagt, ich sehe aus wie ein Mädchen. ich meine, auch dachte so, ja.
Ja, das ist dann wieder traurig.
Okay, Arista, gleich mal schön die Gender Roles am Promoten hier. Also ich kann mir auch so richtig vorstellen, dass Lady Arista so eine Oma ist, die auch einfach ihre Schnauze nicht halten kann.
Ja, nein, auf gar keinen Fall.
Und wo du dann irgendwie, da kommst du an einem Morgen zum Frühstück und hast irgendwie das neue Kleid an, das dir total gut gefällt. Oder irgendwie die kurze Hose, wo du sowieso eine Woche gebraucht hast, um dich selbst davon zu überzeugen, dass du die tragen kannst. Mhm. Und dann kommt von Lady Arista irgendwie so, ja, hast jetzt aber schon ganz schön dicke Oberschenkel bekommen. Und man denkt sich nur so, danke Oma, ich wollte mein Selbstbewusstsein sowieso in kleinen Stücken mit der Kehrschaufel wieder aufheben.
Ganz ehrlich, Omas, die sich nicht Oma nennen lassen wollen, Red Flag.
Ja, absolut.
Das ist schon das erste Zeichen. Absolut. Also dann hat es auch keinen Oma-Sinn. In diesem ganzen Trubel hat Gwendolyn gar keine Zeit, ihrer Mutter irgendwas zu erzählen. Und das verstehe ich auch. Und von da aus geht es dann direkt zum Abendessen der Familie. Das ist heute glücklicherweise ohne Charlotte, Tante Glenda und Lady Arista stattfinden wird, was bedeutet, dass es ein lustiges Abendessen werden wird. Und da freuen sich alle in dieser Familie sehr drüber. Ich check nicht, warum die alle noch drauf bestehen, gemeinsam Abend zu essen, weil ich hätte auch gar keinen Bock auf die Leute.
Ja, aber vor allem, also ich meine, es wird ja dann auch gesagt, dass Lady Arista sich ständig über die Tischmanieren von Caroline und Nick beschwert und manchmal auch über die von Tante Maddie.
Ja.
Wo ich mir sowieso denke, also grundsätzlich Leute, die nicht die Eltern eines Kindes sind, die sich dann anmaßen, zu den Tischmanieren was zu sagen, finde ich sowieso schon schwierig. Und dann auch noch, also wenn ich mir vorstelle, dass ich als erwachsene Person von einer anderen erwachsenen Person dafür kritisiert werde, wie ich esse, jetzt wie im Fall von Tante Maddie und Lady Arista. Also ich glaube, es wäre einfach das letzte Mal, dass ich mit der Person zusammen zu Abend gegessen habe.
Same. Also ich check das auch nicht, warum die das noch weiterhin mitmachen. Okay, also es ist ja so, dass Lady Arista darauf besteht. Das check ich auch nicht. Und vermutlich zwingt sie Grace dazu, da mitzumachen. Also im Sinne von, sonst dürfen die halt ausziehen. Aber ich checke nicht, warum Lady Arista unbedingt dieses Abendessen haben will.
Ja, wahrscheinlich halt irgendwie so aus Familientradition raus. Also
ja, vermutlich hält sie da so dran
Lady
fest.
Lady Arista hört sich für mich auch nach jemandem an, der einfach so Traditionen und Gebräuche und so weiterführt, ohne großartig zu hinterfragen, ob das für irgendwen sinnvoll ist, ob man es nicht vielleicht anders machen könnte, ob es nicht schöner wäre, es anders zu machen, sondern die ist einfach so, nee, weiß nicht, als der Großvater Lucas noch gelebt hat, da haben wir das auch gemacht, als die Kinder halt noch, was weiß ich, 8 Jahre jünger waren. Und deswegen machen wir das jetzt immer noch so.
Gruselig. Und deswegen sind alle, wirklich alle miserable.
Worüber sie auch noch sehr miserable sind, verständlicherweise, ist, dass sie einfach nie Essen bestellen dürfen. Also die haben eine Haushälterin, die kocht, weil natürlich sie sind rich. Natürlich haben sie eine Haushälterin.
Of course. Mrs. Brampton.
Am Wochenende kochen dann manchmal Tante Glenda oder Grace. Aber sie dürfen eben nie Pizza bestellen oder mal irgendwie vom Chinesen oder, ne? Und das finde ich irgendwie, das finde ich belastend.
Ja, total. Also das finde ich auch eine richtig traurige Welt, in der man einfach kein Essen bestellen kann.
Weil, also ich meine, ich bin so krass auf dem Dorf aufgewachsen, dass es einfach, also es gab halt, man konnte nicht bestellen im Sinne von, es gab keinen Lieferdienst. Also das gab halt so diese eine Pizzeria, die dann halt geliefert hat. Und wenn du das jetzt gerade nicht wolltest, dann hattest du halt Pech.
Dorfleben, ey.
Aber wenn man in einer Stadt wohnt, wo es ja also wirklich eine Fülle an Angeboten geben muss, da finde ich das irgendwie ganz, ganz traurig.
Ja. Und offensichtlich das Geld dafür hätte.
Ja, gut, wir wollen
Genau, ich würde Hier ist noch ein Satz. Die sitzen jetzt also am Tisch und fangen so ein bisschen an. Die haben jetzt geklärt, dass die anderen nicht da sind. Und auf einmal fragt Grace einfach so in die Runde. Und Charlotte ist sie und impliziert damit, ob sie schon in der Zeit gesprungen ist. Und ich habe mir dann nur aufgeschrieben, was glaubst du, Grace? Ganz ehrlich, was glaubst du? Ohne jetzt viel weiter drauf einzugehen, aber was glaubst du, Grace?
Ja, es ist halt wirklich, also das ist auch ein Punkt, auf dem wir dann später nochmal kommen werden. Aber also auch da in diesem ganzen nächsten Abschnitt wird dann immer wieder drüber gesprochen, dass Charlotte eben noch nicht gesprungen ist. Und dann macht sich Nick darüber lustig, dass ja Tante Glenda immer sagt, früher oder später wird es passieren. Und alle machen sich halt drüber lustig, wie doll Charlotte schon immer auf den Podest gehoben wird und so weiter. Und das finden alle lustig, außer Gwendolyn und Grace. Grace lacht da auch nicht drüber.
Ja.
Wo ich mir dann denke, so, ja, Grace, wenn du dir so doll Sorgen machst, das ist dein Kind. Also offensichtlich ahnt ja Grace irgendwie was und ist gerade sehr angespannt.
Genau.
Warum macht sie sich dann erst jetzt Sorgen darüber, ob nicht vielleicht doch ihr Kind springen könnte?
Genau, vor allen Dingen, weil ihr Kind an diesem Essen sehr dolle Fragen stellt. Das heißt, sie fragt, was passiert, wenn Charlotte nicht in der Zeit springt? Oder was passiert, wenn die anderen sich vertan haben? Spätestens da, wenn Grace in diesem Moment schon Zweifel hat oder eine Vorahnung hat, warum geht sie nicht darauf ein?
Ja, also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und sie, also es gibt ja eine Stelle, wo Gwendolyn dann wirklich zu ihr sagt, was passiert denn, wenn Charlotte gar nicht in der Zeit springt? Und
ja,
das
genau.
Ist ja irgendwie so von Gwendolyn so der erste Versuch, da mal, ne, so einen Hint zu droppen ihrer Mutter gegenüber, so, ne, ich habe da Zweifel. Und da reagiert sie ja irgendwie gar nicht so richtig drauf.
Nee, ich glaube, das nächste Kapitel wird noch mal mehr zum Ranten, was diesen Punkt angeht. Das heißt, ich würde da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil ich habe da so viel zu sagen im nächsten Kapitel. Aber das ist auf jeden Fall, das sollte man mal beobachten, wie dumm Grace gerade ist. Und es nervt mich sehr.
Ja, also da habe ich auch in den folgenden Kapitel wird dann noch viel, viel Hass. Oh, der Hass.
Oh, wir lieben den Hass. Ich würde jetzt hier auch gar nicht mehr viel noch beschreiben. Das Kapitel endet auf jeden Fall damit, dass etwas passiert. Nämlich Grace guckt Tante Maddie an und sieht, dass mit Maddie gerade irgendwas nicht okay ist und fragt, Tante Maddie, alles in Ordnung? Und ich habe mir nur aufgeschrieben, es geht los. Deswegen können wir gespannt sein, was im nächsten Kapitel passiert.
Es wird hoffentlich endlich mal ein bisschen Action geben und nicht nur, ich hoffe, im nächsten Kapitel ist einfach die lange Expositionsdurststrecke endlich vorbei.
Mhm. Wobei dieses Kapitel auch schon besser war als die davor. Also deswegen haben wir jetzt auch so viel geredet, weil dann doch relativ viel passiert ist im Vergleich zu denen davor. Aber ja, ich hoffe, dass es deutlich besser wird.
Ja, ich setze große Stücke darauf, auf die Kapitel, wenn dann endlich mal alle Bescheid wissen und so.
Ja.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Da freue ich mich auch riesig drauf.
Dann war es das auf jeden Fall mit diesem Kapitel und wir können weiter zu unserer allseits beliebten Rubrik.
Yes!
Für die wir immer noch keinen Namen haben. Der Aufruf gilt weiterhin, wenn ihr Ideen habt, wie man das nennen könnte. Sagt Bescheid. Und da wir ja gerade, wie wir erfahren haben, beide im Hunger Games Hype sind, würde ich die Frage gerne ein bisschen umdrehen. Und zwar nicht, wie würde blablabla bla bla in der Vergangenheit zurechtkommen, sondern von den Figuren, von den Hauptfiguren, die wir in den Hunger Games Büchern kennenlernen.
Ja.
Wer glaubst du, würde am besten in der Vergangenheit klarkommen?
Oh, das finde ich richtig cool. Das finde ich eine tolle Frage. Also ich glaube, wir können uns ja einig sein, dass es auf gar keinen Fall Katniss sein wird. Weil diese Bücher nochmal zu hören, ne? Katniss ist ja so schlecht im Menschenlesen und so schlecht im Situationen erkennen. Das ist so lustig. Also wenn ihr gerade die Bücher noch nicht hört oder noch nicht gelesen habt, macht es auf jeden Fall. Es ist so lustig. Ich würde sagen, dass Peter am besten sein wird. Von so den Hauptpersonen, also ich habe die Hauptperson jetzt auch so ein bisschen ausgeweitet in meinem Kopf, aber Peter ist einfach so gut darin, Menschen um seinen Finger zu wickeln. Und ich glaube, das A und O wird sein, mit den Menschen zu kommunizieren und zu reden und irgendwie sich auf neue Situationen einzustellen. Und ich glaube, dass er das sehr, sehr gut machen könnte, ohne dass es weird wirkt. der wird Freundschaften finden, der wird sie auch halten können. Ich glaube, der kann das ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, wie siehst du das?
Ja, bei mir wäre es auch auf Platz 1 Peter. Mhm. Ich habe noch kurz überlegt, ob vielleicht auch Haymitch.
Habe ich auch kurz
der
überlegt.
Der halt zumindest, der auf jeden Fall clever genug ist, ja, um sich in der Vergangenheit, oder halt um sich in allen möglichen neuen Situationen zurechtzufinden. Mhm. Und tatsächlich könnte ich mir auch, also wenn es jetzt so um langfristige Zeitreisen geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass Cinna sich da sehr gut,
oh, wirklich,
machen würde. Aber mehr aus so einem Aspekt raus, von dass er wahrscheinlich halt sich modisch sehr gut auskennt und sich so mit Epochen sehr gut auskennt. Mhm. Und irgendwie wüsste, was er spontan machen müsste, um optisch am wenigsten aufzufallen.
Okay, das finde ich auch sehr cool. Ich habe kurz noch an, weil, also das meintest, dass Haymitch sehr schlau ist, gehe ich übrigens voll mit. Ich habe auch kurz an Haymitch gedacht. Aber wenn ich an schlaue Charaktere denke, denke ich zum Beispiel auch ganz viel an Fuchsgesicht. Mhm. Die ich auf gar keinen Fall mit zu den Hauptpersonen zählen würde. Da wir nicht mal ihren Namen kennen. Danke, Katniss. Aber ich glaube, sie kann auch sehr gut mit neuen Situationen umgehen und sich da rein sneaken und Situationen beobachten, bis sie checkt, wie sie funktionieren.
Ja, ich glaube, da würde ich, also ich bin trotzdem nach wie vor deiner Meinung, dass Peter da, glaube ich, mit Abstand am besten durchkommen würde.
Ja, der Charme ist es einfach. Ach, das war eine schöne Frage, das mochte ich richtig gerne.
Gerne, gerne.
Vielen Dank. So, ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen.
Auf jeden Fall.
Denkt dran, folgt diesem Podcast, schreibt uns Kommentare. Wir interagieren super gerne mit euch. Wir lesen super gerne die Kommentare, die ihr schreibt. Wir freuen uns über jeden einzelnen. Wir schicken die dann immer als Screenshot hin und her und quatschen drüber. Und schaltet ein, wenn wir nächste Woche Donnerstag unsere nächste Folge hochladen.
Wir hören uns nächsten Donnerstag.